suenan las alarmas de lo que serán 3 semanas de pasión, tensión y emoción. La Gran Vuelta a España se acerca, y con ella, el desfile de piernas afiladas y sueños rotos. Vingegaard, el vikingo danés, buscará saciar su sed de sangre, para así quitar el sabor amargo que le dejó su más reciente participación en el Tour. Por su parte, Juan Ayuso, el niño prodigio, buscará coronarse rey en su tierra. A quien lastimosamente no podremos ver será a Enric Mas liderando al Movistar, pues abandona la competencia sin haberla iniciado y obliga a su equipo, también local, a pescar en río revuelto. Caprichosos dioses del ciclismo, gracias por poner sobre la península ibérica tan exquisita selección de rampas inhumanas. Gracias por el Angliru y la bola del mundo. Esperamos ver cóndores volando sobre ellas. ¡Arriba la vuelta!
Yo, muchas gracias a Jakob und sein, wie er sagt, amigo Juan, der uns dieses Intro auf Auftrag von Jakob geliefert hat. Also vielen Dank. Die Maschinerie läuft weiter. Besenwagen international unterwegs. Wer Dolmetscher braucht, kann sich auch an mich wenden. Ich vermittle. Wir sind in der Vuelta-Woche angekommen. Du bist im Besenwagen gelandet, falls du das bis jetzt nicht mitbekommen hast. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, heute ist, und ich freue mich sehr, mal wieder Gonzo bei uns, Partner der Folge. Und wir haben auch mal wieder einen Gast aus der Firma. Freue ich mich auch immer, wenn wir die Leute hinter den Produkten so ein bisschen vorstellen können. Der Sascha ist heute da und ja, der Sascha war so ein bisschen der Grund, warum ich Fan von Gonzo geworden bin. Und was kann ich zum Sascha sagen? Ist auf jeden Fall, ja, ist so ein Teil dieser Schwäbische Alb Mountainbike Gang. Also Luca Schwarzbauer, die Jungs, die ich auf dem Speed Company Rave damals kennengelernt habe. Sascha, auch richtiger Rasierer auf dem Fahrrad, also weiß, was so ein Produkt leisten muss. Erstmal hallo Sascha.
Hi Sascha.
Ja, servus Jungs, freut mich hier im Besenwagen zu sein.
Wir hatten es eben schon so ein bisschen, du bist auf jeden Fall mit fürs Produkt verantwortlich, dass das immer cooler wird. Du weißt, was da für Materialien verbaut werden. Auf was können wir uns so freuen jetzt demnächst?
Ja, genau. Also wir gehen jetzt in, ja, ich würde mal sagen, Anfang September gehen wir jetzt in den krassen Saisonwechsel rein und gehen dann in die Herbst-Wintersaison. Jetzt wird es dann auch bald das erste Mal kalt. Und da haben wir uns natürlich auch für euch Gedanken gemacht, wie die Produkte aussehen können in Richtung Herbst und Winter. Es wird, oder auf was könnt ihr euch freuen? Es wird eine 7/8-3/4-Hose geben.
Special,
stark. Plus.
Ja, ich freue mich.
Genau, und es wird lange Hose geben in verschiedenen dicken, also ganz dicke für den tiefen Winter. Es gibt Medium, Intermediate Tights, es gibt ohne Träger, es gibt mit Träger, es gibt das gleiche im Trikotbereich, also auch da Intermediate, dick. Und dann, wenn es dann später wirklich in die Winterseason geht, dann geht es auch in Richtung Softshell-Materialien, in richtig coole Primaloft-Materialien und wirklich alles, was zum Schutz von Wetter, Kälte, Regen und natürlich dann auch das Thema Sicherheit im Verkehr. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was richtig Cooles freuen von Gonzo.
Da kann man sich ja wirklich schon fast auch auf kühlere Tage wieder freuen, ne? Wenn man das so hört. Und ja, 7/8 hört sich für mich eigentlich ganz gut an, weil eins darf eine Dreiviertelhose auf keinen Fall sein, nämlich zu kurz. Das ist ganz wichtig.
Absolut. Absolut. Also wenn die Hose zu kurz ist, dann wissen wir ja alle, haben wir das Problem, dass die in die Kniekehle rutscht. Das mag keiner, das sieht nicht cool aus und deswegen muss die so sein, dass quasi die zumindest mal die Hälfte der Wade bedeckt ist und dass sie dann auch sauber abschließt mit den schönen langen Socken.
Ja, genau, diese paar Zentimeter Klimaregulierung, das ist das Geheimnis einer Dreiviertelhose oder 7/8.
Ich hoffe sehr, ihr bestellt genug Dreiviertelhosen, weil jetzt hier die Bestellungswelle mit dieser Ankündigung, die wird anrollen auf jeden Fall.
Das hoffe ich doch.
Ja, das Ganze gibt es natürlich mit einem attraktiven Code wieder von uns. Der Code bleibt Besenwagen, wird 20% dann sein und zwar auf alles, auch auf Sale. Sascha hat schon gesagt, Anfang September geht's los. Ich habe zwar gar keinen Bock, dass es wieder kälter wird, aber so der Zwischenbereich, der macht mir eigentlich immer noch relativ viel Spaß. Bei uns wird's ja auch nicht ganz so kalt wie auf der Schwäbischen Alb, aber für jeden, der Bock hat, und ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, beste Polster, Top-Materialien. Ich habe auch richtig viel Spaß immer an der Intermediate-Hose von Gonzo. Deckt euch ein, Anfang September geht's los. Wir machen natürlich nochmal extra drauf aufmerksam. Code Besenwagen, alles groß geschrieben auf Gonzo. Und wir gehen rein morgens um 8 Uhr. Langsam haben wir uns schon so ein bisschen in Schwung gebracht. Die ersten paar Worte waren auf jeden Fall sehr langsam.
Das ist keine spanische Uhrzeit hier.
Ja, aber
ich frage mich gerade, wie viele jetzt quasi von Leuten, die so, also kann man jetzt sagen, richtige Arbeit ist ja auch das falsche Wort, wir arbeiten ja auch schon so ein bisschen, aber halt so Leute, also weißt, kennt das Gefühl, wenn man morgens irgendwie mal zum Flughafen ganz früh muss oder irgendwo hinreist und man denkt, Alter, um 7 Uhr bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der unterwegs ist, aber gerade in Berlin, da ist die Autobahn einfach schon voll und die ersten Leute schreien sich an, also weißt du, also es ist, ja. Von daher, ich glaub,
es gibt aber ja auch Leute, die so Morgenmenschen sind, ne? Muss man ja mal ganz klar, also es ist jetzt eine Beobachtung von mir.
Andi ist einer geworden, zwangsläufig.
Warum?
Naja, weil du jeden Morgen haut dir jemand auch kurz ins Gesicht und sagt, steh auf.
Ja,
seitdem bist du Morgenmensch.
Seit ich im Boxtraining bin.
Ja.
Ich bin es auf jeden Fall nicht, ey.
Ne, ich finde ja tatsächlich morgens aufstehen echt so geil. Und ich, wenn man bei Strava auch dann so Radfahrende sieht, die schon 9.30 Uhr losgefahren sind, oder um 9 oder 8.30 Uhr, ich finde das so geil, ich habe so viel Respekt vor.
Du musst nur Kathi Rossmann abonnieren, dann kannst du da jeden Tag um 8 Uhr reingucken und dann sind da um 5 Uhr schon 70 Kilometer abgespult.
Und davor noch einen Marathon gelaufen.
Einen halben zumindest.
Das ist echt, bei der ist wirklich krass, ne? Du fährst, du setzt dich morgens auf deine Couch, trinkst deinen Kaffee und willst so ein bisschen so Doomscrolling machen, gehst auch mal zu Strava. Also du bist quasi noch nicht losgefahren. Da, wie du schon sagst, ist die halt zurück von irgendwie einer 3-Stunden-Einheit oder sowas. Mhm.
Ja.
Ja. Und geht, ja, ich weiß nicht, ich war ja mal angestellt im Leben auch, so ganz normal arbeitend. Ein Jahr lang als Physiotherapeut, da musste ich auch um 8 Uhr anfangen. Und dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht und habe nicht mehr vor 10 angefangen ab da. Dann 11 Jahre selbstständig das Ganze gemacht und immer um 10 frühestens angefangen seitdem.
Ach, ich musste mal ein Schülerpraktikum machen, das war der absolute Horror.
Boah. In was, Andi? In was?
Als Zweiradmechaniker.
Ah.
Also eigentlich war es gar nicht so schlimm, weil ich nie da war.
Du hast Zweiradmechaniker gemacht.
Gemacht, in Anführungszeichen.
Bei deinem Onkel dann schon oder wo war das? In Köln?
Na klar.
Geil. Dann war das aber nicht der Horror wegen dem Frühaufstehen.
Nee, das sollte eigentlich ein Witz sein.
Ja. Der Paul Landschaftsgartenbau war bestimmt auch nicht gerade ausschlafen.
Also die Ausbildung, die habe ich ja dann doch auch ein paar Jahre gemacht, so. Zwar nicht zu Ende, aber ey, die hat mich richtig geprägt. Also da war ich auch einer.
Die Zuhörer kannst du ja nicht sehen, aber deine Pflanzen, die sprießen da hinten.
Ja. Da war ich auch einer, der morgens um 6 schon angeschrien wurde. und irgendwelche Steine durch die Gegend geschleppt hat. Von daher, ja. Aber dafür durfte ich auch Radler
fahren. Was war da so? Es gibt ja so klassische Frühstücks bei so Handwerkerbetrieben, ne? Ob das jetzt so ein Lidl-Croissant und ein Kaffee ist. Wie war das da so?
Bier.
Bier wurde da nicht konsumiert, aber also das Ding, dass du. Ja, also du hast auf jeden Fall dem Frühstück angesehen, dass die Lebenserwartung nicht so hoch ist, so in dem Beruf, weil...
Kippe und Kaffee. Das
kannst du jetzt sagen.
Ja, also ich war schon auf 4 Baustellen, muss ich sagen. Und also ich habe jetzt relativ wenig Frucht war vorhanden, sehr viel Backwaren.
Ja gut, und, das ist halt normal.
Ja, und sehr viel süße Getränke. Und da rede ich jetzt auch nicht ewig von der Apfelschorle, sondern halt... die schönen 1,5 Liter Aldi oder
Flying Horse.
Genau. Aber aber ich muss sagen, das war schon, ich weiß, hatten wir es besprochen in unserem Podcast, der jetzt vor kurzem rauskam. Ich fand es trotzdem.
In Berlin hast du es erzählt.
Ich fand es trotzdem echt eine, so eine Zeit, fand ich trotzdem wichtig. Aber man hat dann schon mal gelernt, was hart arbeiten heißt.
Ja. Ich würde nochmal zurück da zu diesem frühen Losfahren. Also im Sommer finde ich ja so abends fahren eigentlich ganz geil.
Ja.
Aber ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, von selber mal ganz früh loszufahren.
Ja.
Könnte man ja auch mal machen. Ich habe das allerdings schon ein paar Mal gemacht. Also gerade so in anderen Ländern gibt es so unterschiedliche Losfahrzeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es so im direkten, also Nachbarländern aussieht. In Deutschland ist ja zum Beispiel 10 Uhr so ein Klassiker, so zumindest mal am Wochenende, wenn man frei hat. Ich weiß nicht warum, aber war immer so 10 Uhr Abfahrt. Das hat sich ja dann bis nach Mallorca weitergezogen. Da ist ja auch immer in Arenal um 10 Uhr Abfahrt. Ne? Ja. Ansonsten sind die, glaube ich, ein bisschen früher unterwegs, auch die Spanier. Natürlich, ne, so ein bisschen klimabedingt. Ich finde es dann geil, dass sie aber trotzdem im Winter dann auch so früh losfahren und immer so komplett vermummt. Und ganz extrem war das ja, ich bin ja mal für ein südafrikanisches Team gefahren und da war halt immer so am liebsten um 4 Uhr morgens.
Aber das ist doch in Australien auch so krass, ne? Dass die so extrem früh losfahren. Aber ich weiß auch noch, als ich in Girona gelebt habe, das auch gerade im Sommer, hatte ich immer so versucht, 8.30 Uhr, 9 Uhr irgendwie loszufahren, wo es halt einfach sonst einfach viel zu heiß wurde. Italien sieht man das auch ganz oft. Aber ja, stimmt, Deutschland, dieses 10er-Ding, ich habe auch so im Kopf, nach 10 losfahren, wird dann irgendwie auch schon schwierig. Also weißt du, das ist ja so mental gesehen, das ist dann eine richtige Hürde. Also man muss schon auch 10 Uhr loskommen, das ist wie so Stempelkarte.
Weißt du? Ja, du musst ja dann noch zum Treffpunkt anreisen vorher.
Ja, manche haben sich da wirklich sehr stark dran gehalten. Gut, die meisten Rennen gehen halt erst um 12 Uhr los, deswegen habe ich mich eher so an dieser Startzeit orientiert.
Und ich weiß, in Andorra gibt es...
Profi einfach.
In Andorra gibt es einige sehr bekannte Rap-Profis, die haben sich so sehr daran gewöhnt, sich an die Startzeiten zu halten, dass sie eigentlich immer auch alleine trainieren müssen, wollte ich wirklich auch erst mal nachmittags losfahren. Und das sind sehr bekannte Rap-Profis, was ich gehört habe. Und das fand ich halt auch krass. Die fahren wirklich halt zum Teil erst nach dem Mittag los und machen dann ihre 5-6 Stunden Einheiten.
Ja, spanische Uhrzeiten halt. Da sind wir wieder beim Thema.
Ja. Na gut. Ich habe noch hier, also wir haben mal wieder eine kleine Hörerfrage hier. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, beziehungsweise haben wir welche, aber diese behandeln wir mal wieder kurz. Weil wir öfter über Sicherheit in Radrennen reden, ein beliebtes Thema hier im Besenwagen, fragt Jens, wieso eigentlich in dieser Diskussion nie kleinere Fahrerfelder vorkommen als Vorschlag, beziehungsweise ob man dann nicht sogar, wenn man irgendwie mit 5 Fahrern pro Team startet, irgendwie so einen Auswechselspieler mitnehmen kann und sowas mal überdacht wird.
Ja, also ich weiß noch, dass das Thema größer war, als ich 2016 aufgehört habe ich dann ja 17 und 18, ich glaube 19 auch noch für die CPA, also deutschen Vertreter gemacht.
Stimmt, ja.
Für die quasi Fahrergewerkschaft, in Anführungsstrichen. Und da war damals das Thema auch so, die Fahrerfelder zu reduzieren, also runterzugehen. Ich meine, das ist ja auch in dem Prozess passiert. Ne? Früher sind 9 Leute Grand Tour gefahren.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Sind runter auf 8 und dann irgendwann war auch mal das Thema, runter auf 7 zu gehen und auch die Teilnehmendenzahl nicht zu erhöhen. Aber da gab es ja so Konflikte halt so zwischen dann quasi Teamvertretung und Fahrervertretung. Und ich glaube auch der UCI und so, dass es darum ging, dass die Teams halt dann allgemein auch die Fahrer reduzieren mussten. Gab ja auch mal eine Zeit lang, wo es glaube ich maximal, wie viel an die waren das?
25.
25. Jetzt sind wir wieder bei 30 pro Team. Also die ganzen Versuche gab es schon. Aber irgendwie wurde da nie irgendwie so richtig mal durchgezogen. Es wurde ein Fahrer reduziert, das muss man schon sagen, über die Zeit.
Genau, also nicht nur bei Grand Tours, ne, da waren es ja früher 9, jetzt sind es 8 und bei den meisten Rennen sind es halt jetzt eben 7.
Das ist noch gar nicht so lang her.
Aber es gibt auch
Radsport.
Es gibt auch durchaus Rennen heute, wo nur 6 Fahrer pro Team erlaubt sind. Und wenn man sich mal zum Beispiel in den U23-Bereich anguckt, gerade in Italien, gibt es sehr oft 5. Rennen mit 5 Fahrern. Mhm. Da sind dann zum Teil mehr Teams eingeladen, zum Teil aber auch nicht. Und auch da würde ich jetzt sagen, verringert sich nicht unbedingt das Sturzrisiko, weil ich meine, wo die Stürze passieren in einem Fahrerfeld, da reichen ja auch 30 Fahrer, ne? Also um eine Straße eng zu machen oder unübersichtlich. Ich habe die Diskussion zuletzt noch mit ein paar Fahrern gehabt, dass man auch wirklich ja mal so eine Fahrlizenz machen könnte, um einfach mal so ein paar Skills zu überprüfen, ob die vorhanden sind. Ich meine, es wird auch immer so ein kleiner medizinischer Test eigentlich bei fast allen Teams gemacht, aber ob da auch so Reaktionszeiten getestet werden, weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht sagen, bei jeder Mannschaft.
Aber ganz kurz, hatten wir es nicht bei uns
hier auch mal im Podcast? Ja, das haben wir auch schon mal kurz angeschnitten, ja.
Ja, aber hat es nicht mit einem Gast irgendwie auch das Thema, dass er auch gesagt hat, oder war es im Off, was kommt mir jetzt gerade bekannt vor?
Mit Lynn haben wir das besprochen, glaube ich.
Ja, genau. Weil das halt wirklich, also dieses Ding, dass Leute irgendwie von, ja, mittlerweile kommen die ja auch sehr spät zum Teil in den Sport rein, ne, gerade im Frauenfeld. Mhm. Und dann halt wirklich nicht die ganzen nötigen Skills haben. Und ja, das ist wirklich ein unglaublich valider Punkt, aber.
So wie Paul um 8 Uhr morgens.
Ja, so wie ich um 8 Uhr morgens. Ja, gut, aber ich
nicht die nötigen Skills.
Ich bin aber auch krank, da muss ich mich jetzt rausziehen. Also,
ja, und so ein Auswechselsystem, weiß ich nicht, also wenn der Fahrer dann verletzt ist, kann man auswechseln oder wie muss ich das verstehen? Oder generell einfach, falls sie müde werden?
Ja, dass du halt irgendwie einen Fahrer hast, den du quasi, aber nur zu Etappenbeginn wechseln kannst. Aber halt auch nicht beliebig, sondern du hast nur den einen dabei und dann so ein bisschen durchwechseln.
Das Problem ist ja, dass sowas wie eine Gesamtwertung dann ja sehr, sehr komplex wird. Weil
ja, den darfst du natürlich nicht auf Gesamtwertung fahren lassen, das stimmt,
ja, also,
wenn du so hingehst. Aber ich meine, so, es geht ja eher um das Thema dann, wenn du es so machen würdest. Du reduzierst die Fahrerstärke, sagen wir jetzt mal bei einer Tour de France von 8 auf 5, ist natürlich für die absoluten Top-Teams scheiße, weil die natürlich sehr viele beziehungsweise 8 ultrastarke Fahrer haben, um 7 um einen zu unterstützen, dann nur noch, dann wird es natürlich ein bisschen mehr Jeopardy, was für den Zuschauer natürlich schon gut ist, weil Teamniveaus dann sich vielleicht wahrscheinlich ein bisschen angleichen, dann könnte es natürlich den Teams so entgegenkommen und sagen, okay, ihr könnt aber noch einen mitnehmen und den dann halt einsetzen, beziehungsweise wechseln mit den anderen.
Ja, man könnte viele witzige Sachen ausprobieren, aber ich habe da eine ganz andere Meinung. Ich würde lieber wieder mit 9 bei einer Grand Tour fahren, damit dann so die Sprinter-Teams, weißt du, so schön so 4 Maschinen, die dann ganzen Tag kontrollieren, weißt du, so 4 Tim de Clercs vorne dran spannen und dann dahinter, aber ja,
die dann aber auswechseln dann, so und am aber, nächsten nee, Tag
pass auf, dann hast vier. Du halt noch 5 Leute dahinter, die dann noch den Sprint anfahren können, weißt du, die dann noch total frisch sind und dann geht's richtig ab am Ende. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Und dann, also dann braucht man nur eine gerade Zielgeraden. Dann ja. wär auch okay.
Gerade Zielgeraden geht nicht an, Iso. Das ist.
Aber stell dir mal vor, ne, jetzt haben ja die ganzen Teams keine Helfer mehr im Finale, weil die sich alle schon aufbrauchen mussten. Ja, oder die Sprinter gar nicht so viele Helfer bekommen. Deswegen ist es vielleicht so chaotisch, wenn man da jetzt wieder so ein paar krasse Teams hätten, die nur auf Sprinter gehen und dann so richtig anknallen ja, gut, den Sprint, dann zieht es alles voll, in die Länge.
Aber, voll aber, lieb, aber es würde natürlich wirklich schon helfen, wenn die Zielgeraden einfach gerade werden. Ne?
Das auch,
also
nicht, ja, das auch.
Also, aber,
nee, das ist, Leute, das, nein.
Aber ich finde da so eine Diskussion immer interessant. Also ganz oft geht man direkt so auf die Fahrer oder Fahrerin, was man da machen kann, also Felder reduzieren, also weißt du, und weniger so was wirklich so, also es ist ja komplexer das Thema, als jetzt zu sagen, wenn man jetzt einen Fahrer oder Fahrerin rausnimmt, dass es dann weniger Stürze gibt, weil der Kampf vorne, der ist ja in der Regel trotzdem der gleiche und die Geschwindigkeiten sind mittlerweile auch viel, viel höher geworden. Und so eine Verkehrsinsel oder eine Kurve im Ziel, die verschwindet ja trotzdem nicht. Also,
nee, Mann, wir brauchen kleinere Gänge, breitere Lenker
damit
und gelbe Karten.
Damit nicht mehr so viele nebeneinander passen, brauchen wir breite Lenker.
Genau. okay, so ganz langsam Richtung Sport. Ich war Radfahren.
Recht.
Wir waren Radfahren gestern und sind mal so über den Baldeneysee rausgefahren, beziehungsweise, naja, nicht ganz Baldeneysee, aber hoch nach Essen. Aber ich habe gar nicht dran gedacht an Deutschland-Tour, die heute startet. Wir nehmen mittwochs auf. Aber dann sind wir so in die Richtung gefahren, hat uns erstmal ein Ineos-Auto überholt mit Fahrrädern oben drauf. Ah ja, stimmt ja, hier ist ja was. In so Richtung Esel gefahren. Und dann sind wir irgendwann, die wenigsten werden es kennen, aber so ins Flandersbachtal abgebogen. Und das ist so eine ganz kleine, so eine einspurige Straße, eigentlich super schön, schlängelt sich an so einem Fluss entlang. Es ist aber ziemlich bewaldet, also du kannst nicht so richtig um die Kurven gucken da. Und dann kommt auf quasi unserer Fahrbahnseite uns so ein richtiger Hobby entgegen. Full Kit UAE, relativ schnell. Wilma fragt noch so, war das ein echter? Ich so, nein, auf gar keinen Fall. 5 Sekunden später kommen noch 3 Full Kit UAE. Meinst du, ja gut, es war ein echter. Da dachte ich so, okay. Hat einen riesen Schnörres gehabt, muss Brandon McNulty gewesen sein, der erste. Aber echt, ohne Scheiß, alle 4 uns fast abgeräumt da. Volle Fahrbahnbreite gefahren, auch sauschnell. Naja, ich glaube, der letzte davon war Nils. aber sind einfach nur an uns vorbeigeflogen da und haben ein bisschen trainiert. Aber witzig, wenn mal die Jungs in den heimischen Gefilden unterwegs ist, dass man unterwegs sind, das ist man wirklich gar nicht gewohnt.
Nee, das war, mehr haben wir nicht das war ein Touri.
Ja, war das ein echter? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, Brand McNulty halt auch, sieht auch kleiner aus in echt als im Fernsehen.
Dann werden jetzt wieder die ganzen Coms und Quams fallen.
Mhm. Der Quams ich hab ja schon nicht, Beschwerden kommen gestern.
Ja, hast schon.
Per WhatsApp. Ja, haben schon Leute gesagt, Profis raus aus Strava oder Extrawertung. Es gilt nicht. Es wurden auf jeden Fall schon Thurau auch unter meine Fahrt kommentiert. Sven Thurau, Racing Circle. Auch irgendwie ganz bekannter Ex-KT-Fahrer hier, sehr viele Coms. Meinte, ja, Brandon hat mir auch einen Com geklaut auch noch. Naja.
Den,
so läuft es jetzt die nächsten
Kampagne
Tage.
Kampagne finde ich gut. Profis raus aus dem Radsport.
Profis raus aus Radsport, ja.
Alle nur noch ins Café.
Ja, ich habe schon gehört, Anni, wir sehen uns heute vielleicht in Essen.
Ja.
Mal Prolog schauen, ein bisschen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich mir so viel von dem Rennen angucken werde. Ich bin so ein bisschen zum Arbeiten da. Aber
du bist ja vorher da, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das Rennen an sich werde ich mir dann gar nicht angucken können, weil ich mich wahrscheinlich eher so bei den Teambussen aufhalte als an der Rennstrecke. Aber ja, es startet wieder mit so einem kleinen Prolog, ne? Finde ich ja ganz süß, aber
ja, Zeche Zollverein, das könnte cool werden auf jeden Fall, eigentlich so optisch.
Ja, okay, aber weiß ich nicht, so ein 3-Kilometer-Prolog holt mich irgendwie nicht ab. Und dann fahren die auch mit normalen Rädern und so, ne? Das ist halt gar nicht, das ist irgendwie so ein bisschen.
Ja, aber das gefällt dir doch, das willst du doch immer.
Ja, aber ich meine, ist halt bei so einer kleinen Rundfahrt dann auch so ein Prolog vorne dran zu packen. Mach doch lieber direkt 5 Etappen.
Ja.
Haben wir mehr von.
Plus Prolog.
Mats fährt nicht.
Nee, der ist schon in Spanien, glaube ich. Nee, okay. Gar nicht in Spanien, in Italien ist der jetzt.
Ja gut, aber dann Jonathan, der deutsche Italiener, gewinnt dann, denke ich mal, das Ding. Ja gut.
Ja, also kommen wir doch gleich zu Andis Arbeit, Transfermarkt. Haben wir ein paar Leute aufgeschrieben und Paul hat zu Recht bemerkt, dass wir alle gespannt sind, ob jetzt Janis Peter mal demnächst irgendwo im professionellen Bereich aufschlägt, über Kontinentalniveau, wo er jetzt schon längerfristig fährt. 24 Jahre alt, fast an meinem Geburtstag, einen Tag früher. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ja, ist schon ewig im KT-Bereich. Ich gucke gerade hier, siebte Jahr schon. Heizomat, Radnet Rose 2 Jahre, P&S 2 Jahre, jetzt 2. Jahr Vorarlberg. Dieses Jahr läuft aber relativ gut, jetzt gerade eine Etappe bei der Tschech-Tour gewonnen und auch prominent auf der Zielgeraden nochmal Cian Uytebroeks stehen lassen, der das Ding gewinnt. Janis Peter wird 4. gesamt. Und früher im Jahr schon bei der Oberösterreich-Rundfahrt ist nur 2.2, die Tschech-Tour war 2.1. eine Etappe gewonnen und 2. im Gesamtklassement geworden. Also eigentlich was, wo man sagen könnte, mit 24 Jahren könnte man sich da jetzt vielleicht dieses Jahr noch was ausrechnen.
Ja, also ich kenne den schon seit Ewigkeiten. Halt durch meine Sprecherleitertätigkeit und weil der auch irgendwie aus dem ostdeutschen Raum kommt, war natürlich irgendwie auch bei mir auf dem Radar für LKT. Deshalb habe ich die Entwicklung so ein bisschen verfolgt. Da war er lange bei P&S, da war der auch schon gut, aber irgendwie hat das so ein bisschen stagniert und seitdem er jetzt bei Vorarlberg ist, ist immer mal gut, was passiert und ich hoffe echt, dass der den Sprung nochmal schafft, weil wer sich das Video auf Instagram angeschaut hat, wie er die Etappe da gewonnen hat, also klar, die Gruppe war hinter ihm dann jetzt auch größer, ne? Ich glaube, es waren irgendwie schon irgendwie auch 5 bis 8 Leute, der kam jetzt nicht alleine da an und hat Uytebroeks da.
Es sah so aus, als wäre er der Einzige, der noch
genau,
der noch einen kleinen Sprint hatte.
Genau, aber der war der Einzige, der quasi das extra noch hatte und Uytebroeks, der war da schon ziemlich im Limit, war natürlich auch vorne raus alleine, aber ja, war auf jeden Fall sehr beeindruckend und ja, vielleicht schafft er den Sprung da auch. Ich meine, der Anton Schiffer hat jetzt auch den Sprung geschafft von Bike Aid hoch zu Wismar Lese Bike ab dem 1. Oktober, ne, glaube ich. Mhm. Kommen wir auch gleich zu. Von daher, vielleicht haben wir dann den nächsten Deutschen, der nochmal irgendwo eine Chance bekommt, in dem vielleicht auch Devo/World Tour Team, um da ja sich nochmal zu entwickeln. Mhm. Weil Potenzial ist offensichtlich da, so eine Etappe gewinnst du halt nur, wenn du gut bist, ne? Also
ja, das,
auch
also,
mit dem Sprint vor allem.
Sind schon ein paar Jungs dabei gewesen in der Gruppe, die auch gut Rad fahren. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der so verletzungsfrei durch die U23 gekommen ist.
Nee, ist er nicht. Ne?
Da meine ich, irgendwas habe ich so im Hinterkopf. Ja, Name kenne ich jetzt auch schon länger. Und ist natürlich auch dann im zweiten U23-Jahr 2020, ne, so ein bisschen ausgebremst, wie viele in der Pandemie. Das ne, gilt eben nicht nur für Jannis Peter, sondern auch andere Fahrer. Aber je nachdem, in welchem Entwicklungs-, ich sag jetzt mal so, Status du da bist als junger Radfahrer, kann ich das natürlich mehr oder weniger ausbremsen, ne? Das ist uns jetzt schon auf jeden Fall bei vielen Fahrern so aus den Jahrgängen aufgefallen, dass man da so ja einfach auch wenig Chancen hatte, sich zu zeigen, weil auch die Folgesaison im U23-Bereich, also 21, ja noch relativ dünn war. Ja, einfach ein blödes blöder Zeitpunkt war das, um geboren zu werden, glaube ich, so in dem 2000er-Jahrgang.
Als Radsportler.
Ja. Ja, und der Fahrertyp ist natürlich dann auch eher so, dass er ein bisschen länger braucht, um sich zu entwickeln. Also es ist halt sehr, sehr viel schwerer, ich sage jetzt mal, so eine Bergetappe zu gewinnen, als jetzt mal im Sprint was zu treffen, wenn du jung bist. Also da kann die Entwicklung Richtung Ergebnisse schon schneller gehen. Und dann ist es halt ja, schwierig, ne, dass man sich da so in Szene setzen kann, aber aufgefallen ist er ja auch schon, wie gesagt, ein paar Mal, auch eine starke deutsche Meisterschaft gefahren übrigens. Da war er, glaube ich, auch knapp aus den Top 10 raus, aber so im Rennen sehr prominent zu sehen auch. Ja,
ja.
Ehemaliger deutscher Meister auch in der U23, ne, also ja. Ich weiß sonst halt sehr wenig über ihn oder was er da so für Ziele hat und ob er da jetzt vielleicht im Vorfeld schon mit Teams in Kontakt war, weil jetzt ist natürlich der 20. August heute, der hat vor ein paar Tagen das Rennen gewonnen, schon sehr spät in der Saison. Also gerade, eigentlich hat das Transferfenster ja jetzt erst 3 Wochen auf, aber man weiß ja, dass Vereinbarungen da früher getroffen werden und
90% davon passiert in der ersten Woche.
Ja, genau. Hätte am 1. August das Rennen gewinnen müssen. Ja, es ist halt, viele Teams sind halt mit der Kaderplanung schon fertig auch. Wir haben eben diese Limits besprochen, also
ja,
30 wobei, Fahrer. Da denke ich, da sind auf jeden Fall schon einige Teams halt voll und das macht es nicht einfacher, jetzt da noch einen Platz zu bekommen.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ich glaube auch diese Geschichten Teams mit Devo-Teams, dass man da Alpecin ist ja auch so ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Team wäre in dem Fall. Alpecin de Koenig, aber ja, hoffen wir mal, dass der irgendwie den Sprung nochmal machen kann. Verdient wäre es auf jeden Fall. Aber lass mal rübergehen zum Anton Schiffer. Wenn wir jetzt eh schon quasi bei Deutschland sind, die nochmal irgendwie Profi werden wollen oder können oder sollten. Da kann der Basti ja vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Und Andi, also Basti ist richtig hautnah dran und Andi im Windschatten.
Ja, lass mal Andi was erzählen, ich bin zu dicht, ich bin fast zu dicht dran.
Ich würde vorschlagen, der kann uns das demnächst mal selbst erzählen. Ja. Aber ja, wir haben den Wechsel in erster Linie ich habe ihn ein bisschen mitverfolgt und Basti war aktiv auch dran beteiligt. Der Name, der kursierte hier in Köln schon ein bisschen länger. Und ich habe dann auch irgendwann mal eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen, dass er einen gewissen Kommen geholt hat hier in der Region, der sehr, ja, also da, wo es schon viele probiert haben, sagen wir mal so. Und dann dachte ich so, ja, okay, der muss schon irgendwie treten können, weil da, wie gesagt, eigentlich alle Profis hier im Umland sich schon versucht haben, das Team DSM öfter mal an dem Berg auch einen Test gefahren hat. Also wenn er da halt die Bestzeit fährt, dann ist schon klar, dass dann ein Motor da sein muss, ne? Und ja, den hat er auch. Das hat man hier und da auch in den Rennen gesehen und dann natürlich ja die deutsche Meisterschaft, ne, dritter Platz nach bei so einem Rennen, das hat es dann letztendlich, glaube ich, bestätigt, auch für alle, die ihn schon länger beobachtet haben.
Jo, und eine Woche später gewinnt er dann auch in Sibiu sein erstes Profirennen. Vorher im Jahr schon bei der Tour of Hellas Zweiter im GC geworden, wo auch große Teams am Start waren, wo es Bergankunft gab und so weiter. Also dieses Jahr wirklich dann gezeigt, das Potenzial, was er da schon mehrere Jahre hatte, wobei mehrere Jahre auch ein bisschen übertrieben ist, weil lange ist er wirklich noch nicht dabei, aus dem Triathlon gewechselt. Wir lieben sie, die Triathleten im Radrennen. Aber tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, hat er das auch mit dem Positionieren extrem gut hinbekommen. Hat man da bei der Deutschen auch gut gesehen, war eigentlich immer am richtigen Hinterrad. Ja, und Glückwunsch, gestern bekannt gegeben worden.
Wir lieben die Triathleten, wenn die aufhören mit Triathlon.
Wie gesagt, der kann uns das echt alles auch demnächst selber nochmal erzählen. Lustigerweise habe ich mit ihm schon einen Podcast aufgenommen, weil wir haben ja so ein paar Folgen hier schon in Produktion, die keine normalen Besenwagenfolgen werden. Und eine davon ist zum Thema Bikefitting oder zu allem, was ich an meinem Fahrrad einstellen kann. Und Anton hat letzten Winter an seinem Fahrrad mit so einem Kurbelarmfächer alle Kurbellängen von 145 bis 185 ausgetestet und Tests damit gefahren, weil Anton ist auch Trainingswissenschaftler.
Hey, was bei rausgekommen? Kurze Zusammenfassung.
Ja, jetzt natürlich biepen, Fabian. Schneid das auf jeden Fall raus. Cliffhanger für die Dingsfolge. Ja, er sagt 160 wäre seine Go-To-Kurbel, aber 165 ist fast das gleiche für ihn, ist 1,78 Meter. Und er meinte dann in der Folge, meinte er noch so, es ist natürlich schwierig am Ersatzrad jetzt dasselbe Material zu haben, wenn du irgendwelche Special Sachen heutzutage machst bei Bike Aid. Und deswegen bleibt er bei 170 im Moment. Oder 165 sogar, ich weiß es gar nicht. Okay. Aber bei Wismar wird er sich das ein bisschen genauer aussuchen dürfen, denke ich mal. Da jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleiner Props, Respekt an Team Bike Aid, die nämlich relativ früh ihm eine Chance gegeben haben. Die haben erstmal noch so ein Devo-Team, was ein Amateur-Team ist, aber da er relativ stark war, haben sie ihn schnell ins KT-Team hochgenommen. Und da muss man mal wieder sagen, andere Teams haben das Potenzial da nicht gesehen und bei Bike Aid hat er große Rennen bekommen, durfte sich da beweisen und hat es jetzt halt auch geschafft.
Dahingehend auch mal, ne? Das vielleicht sollten wir auch mal jemanden vom Team Bike Aid hier mal reinholen. War ich dabei?
Ja.
Ah, stimmt, klar. Ja, klar.
Viele Grüße klar war ich dabei. An Matthias Schnappka.
Ja, genau, ja. Natürlich. Grüße gehen raus. Weil ich finde das. Ich glaube, viel ist dieses Team das so ein Mysterium und für mich, um ehrlich zu sein, auch ganz oft, aber die fahren zum Beispiel auch jetzt die Deutschland-Tour und die haben ein ziemlich gutes Rennprogramm.
Und die haben auch eine ziemlich gute Position im Team-Ranking der Weltrangliste.
Ja, genau, weil die haben halt,
also wenn man die deutschen Conti-Teams anguckt, dann ist eigentlich keins in den Top 100 und die sind 36 oder so, weil die natürlich viel international Rennen fahren, wo die Konkurrenz teilweise nicht ganz so groß ist, wenn man in Afrika oder Asien fährt. Und man UCI-Punkte holen kann, aber trotzdem, ne, muss er erstmal in die Top 40 der Teams kommen auf der Welt.
Genau, und das, ich finde das immer noch ein unglaublich interessantes Konstrukt und manchmal auch sehr verwirrend, aber ja, die haben immer mal wieder echt auch so aus dem afrikanischen Raum Leute, die performen. Und jetzt ein Anton, jemand, der auch in die World Tour dann geht, von daher, ja. Aber wenn wir bald hier im Podcast haben, können wir ja auch zu einigen Dingen Fragen stellen, unter anderem zur Kurbellänge oder was er sonst
so macht. Das dann nochmal in einer gesonderten Podcast-Episode. Wie gesagt, Anton fängt am 1. Oktober an seinem neuen Arbeitsplatz an, darf dann, glaube ich, auch dieses Jahr im Oktober noch ein paar Rennen fahren. Dann können wir ihn ja nach der Saison, denke ich mal, auch mal als regulären Besenwagen-Gast hier begrüßen. Weiter auf dem Transfermarkt. Paul hat bemerkt, dass bei seinem Lieblingsteam mit dem kryptischen Namen Q und dann eine Zahl, 0,5.
Q36,5, ja, ich habe es heute Morgen schon mal auch falsch gesagt.
Ein paar interessantere Transfers gelaufen sind mit englischsprachigen Fahrern.
Genau, der Fred Wright wechselt von Bahrain Victorious dahin. Der hatte irgendwie vor ein paar Jahren echt eine krasse Saison so. Hat er schon gut abgeliefert. Jetzt die letzten, glaube ich, 2 Jahre würde ich schon fast sagen, also inklusive diesem Jahr, war so ein bisschen ruhiger um ihn. Der geht dahin und Eddie Dunbar, der früher Ineos, jetzt Jaco Alula, jetzt dann halt zu diesem Team geht. Und was ich da anders fand, der meinte, dass er jetzt irgendwie quasi seine Chancen wieder wahrnehmen will, bla bla bla. Also ich meine, der hat doch bei Jaco Alula, hat er doch auch Chancen gehabt, oder nicht? Also der hat ja auch zum Teil...
Oder nicht.
Ja, also, aber das, ich finde es angesichts interessanter Fahrer. Ja, da, Andi meinte auch schon, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Transfers, die irgendwann bekannt gegeben werden, die so also gerüchteküchenmäßig im Umlauf sind. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das Team entwickelt. Und sie haben ihr erstes World Tour Rennen gewonnen jetzt. Die, die
genau, da
interessanterweise ADAC Cyclassics. Ich wusste, also ich glaube, es hat niemand mitbekommen, also selbst die Teams nicht, dass es ADAC jetzt ist, als Sponsor, nicht mehr Beamer. Oder was war das vorher? Beamer, ne?
HEW, Beamer. Oder,
genau.
Für mich ist immer ganz HEW. Viel, sorry. Schön voll hängen geblieben.
Weil ganz viele Teams haben das auch in ihrer, Fahrrad quasi Aufstellung, wenn sie es, als sie es präsentiert haben, auch noch Beamer Cyclassics hingeschrieben und nicht ADAC.
Adidas Classics.
Ja, Adidas.
ADAC Classics oder wie unser Freund Kadir sagen würde, die Hamburg Adatsch Classics. Adatsch.
Ja, Adatsch. Das kenn ich Adatsch, auch. Ja.
Genau, das haben die gewonnen mit Rory Townsend. Auch
Townsend.
Townsend, ja.
Ich finde das übrigens scheiße, wenn so Sponsorennamen wenn Sponsoren im Rennnamen auftauchen.
Ja, das macht irgendwie keinen Sinn, da hast du recht.
Also, ja, so wie Dauphiné jetzt auch ab nächsten Jahr anders heißt, ne?
Ja.
Ja, ich weiß nicht wie, aber die heißt nächstes Jahr auch anders, ja. Ist kein Scherz, also ich verarsche euch jetzt gerade nicht, aber ist egal, da können wir nächstes Jahr drauf zu kommen, zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, der hat das Rennen gewonnen und...
Obwohl, warte mal, ich würde mich korrigieren, das stimmt gar nicht, sorry, das ist jetzt schon wieder, dass ich... Weil zum Beispiel rund um den Henninger Turm in Frankfurt, das war nicht vorher Turm. Besser. Das war aber von dem Sponsor,
das
Mann.
Final, das Finale war schöner und ja, einfach besser auch vom Namen her,
ja,
als Eschborn Frankfurt. Aber
City Loop.
Heißt, City Loop. Auf jeden Fall, genau, gewinnt er das Rennen aus der Spitzengruppe, die lange vorne war. Und ich kenne den Typen noch aus meiner UK-Zeit, da war der aber in seinen Anfängen, also ich kenne den Namen auf jeden Fall. Und der ist auch durch diese ganze UK-KT-Szene durchgegangen und dann halt bei Q365 gelandet. Auf jeden Fall geiler Sieg. Und wenn ihr euch so nicht angeschaut habt, da draußen schaut euch mal die letzten Kilometer an, weil du halt, es war wieder ein Paradebeispiel, wie du die Panik bei den Verfolgern siehst, also bei den Sprintern hinten, die dann irgendwie, weil das Rennen ist ja auch so ein komisches Rennen, ne? Du hast den Vaseberg, der irgendwie schon schwer ist, aber eigentlich auch nicht so schwer, um richtig was auseinanderzunehmen. Aber halt so ein Mittelding. Und diesmal war es auch wieder so ein Mittelding, also nicht mehr genug Helfer und so und dann die Fluchtgruppe doch auch stark genug. Auf jeden Fall der Townsend, da habe ich schon falsch gesagt, ne? Townsend.
Ja, besser.
Der hat das so abgewichst gemacht, das war so geil zu sehen, dass er einfach wirklich die Ruhe bewahrt hat, am Hinterrad geblieben ist, also quasi so ein bisschen abgeduckt hat auf den letzten Kilometern und dann, ich glaube 500 Meter vom Ziel oder so, halt seinen Sprint eröffnet und halt auch nicht mehr zurückschaut. Ganz viele Fahrer machen ja den Fehler und verlieren dadurch auch so Rennen, wenn die anfangen zurückzugucken und zu schauen, ob jemand kommt. Dann nimmst du halt immer so einen halben Tritt raus und hat er gar nicht gemacht und auch die Art und Weise, wie er den Sprint gefahren ist oder ja, seine letzte Attacke zum Ziel, halt die Trittfrequenz hochgehalten, versucht sich klein zu machen auf dem Rad. Das sah echt gut aus. Also so
Play. Hat richtigen Bums noch gehabt, genau, auch, ne?
So Playbook-mäßig. Ja, und den Bums halt auch, was ich auch krass finde, nach so einem langen Radrennen in der Spitzengruppe. Das ist auf jeden Fall auch geil gewesen, ja.
Es ist halt dann auch, also in solchen Situationen ist es auch gut, dass er die anderen Ausreißer auch direkt abgehängt hat. Er hat halt auch wirklich einen richtig harten Kick losgelegt. Keiner hat mehr damit gerechnet, weil alle schon die Verfolger hinter sich gesehen haben, nur auf ein paar Metern. Also ist keiner von seinen Ausreißerkollegen da mitgefahren, weil wenn da noch einer hinten dran hängt, dann klappt es ja auch immer wieder nicht richtig, weil du den ja auch nicht ins Ziel fahren willst. Er kam direkt weg, hat Ultra-Bums noch gehabt für die letzte Minute da. Wäre ich auch mal gespannt, was er da noch gefahren ist, die letzte Minute, weil da haben schon noch ein paar Watt dazugehört, um da ins Ziel zu kommen. Und dann wirklich in derselben Sekunde wie die Sprinter kommt er rein, aber noch mit genug Vorsprung, um sich auch noch zu freuen. Und für das Team natürlich eigentlich echt krasses Ergebnis. Und für ihn.
Und was auch interessant ist, Arnaud Delis, wenn er mal einen Sprint gewinnt, gewinnt er aber nie.
Ja, Arno, stimmt, ja. Also, Arno Deli wird Zweiter, Paul Manier Dritter, Philipsen nur Vierter, Van Poppel Fünfter.
Ja.
400 UCI-Punkte für Q36.5.
Ich meine, die haben sich natürlich mit Pidcock da jemanden reingeholt, der schon auch ja, eine Menge andere Fahrer einfach mit anziehen kann. Ich denke mal, der wird auch den einen oder anderen vielleicht persönlich kontaktiert haben. Weil man muss ja auch mal sagen, das Team braucht auch die Verstärkung. Ne? Also ist ja letztendlich ein Nachfolgeteam von Dimension Data. Ein Jahr waren sie, glaube ich, raus, hatten keine Profilizenz. Ja, hatten, glaube ich, auch die letzten Jahre einfach Probleme, Fahrer zu rekrutieren. Es hat alles, war irgendwie nicht so interessant für die meisten Fahrer. Ja, auch in der Managementstruktur hat sich einiges verändert. Hat man sich neu sortiert. Jens Zemke ist als sportlicher Leiter jetzt dahin gegangen. Da müsste man auch nochmal gucken, welche Rennen Jens Zemke jetzt eigentlich schon als sportlicher Leiter alles gewonnen hat. Jetzt hat er Hamburg noch dazu. Also der hat auf jeden Fall einiges auf der Liste, muss man sagen. Auch wenn der Sieg jetzt vielleicht nicht so ganz erwartet war. Man konnte ihn auch dann
genau noch im das Fernsehen war der Plan.
Sehen, dass er da so stand und so mit dem Kopf geschüttelt hat, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Ja, aber ist ja eigentlich immer ganz cool, wenn man sowas passiert. Ne?
Ja.
Naja, aber ich denke, dass auch so das Management von Pidcock da im Hintergrund sehr aktiv war, das Team ja jetzt für die nächste Saison nochmal zu verstärken. Ansonsten ist es ja vom Sponsorenpool eigentlich, ist da Potenzial drin. Und ja, die werden sich jetzt auch gut bedienen können auf dem Markt. Es gibt ja so einige Teams, die straucheln, die sich auflösen, die zusammengehen. Ja, und dazu halt noch jemanden wie Pidcock in der Mannschaft, der halt eben gerade so aus dem britischen Raum eben schon auch Fahrer dahin ziehen könnte oder jetzt auch schon tut, ne? Muss man ja sagen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Fred Wright in das Team gewechselt wäre, wenn ein Tom Pidcock nicht da fahren würde.
Ja, also Jens Zemke kennt bestimmt auch Jannis Peter. Schauen wir mal. Jo, dann würde ich mal sagen, wir machen die Überleitung zu unserem Gast, mit dem wir auf die Vuelta blicken diesen Jahres. Also diese kleine Vorschau, die kriegt ihr gleich noch. Mit einer lang vermissten Voicemail von unserem Ben, der jetzt ein bisschen Urlaub hatte, beziehungsweise gut trainiert hat. Ich glaube, in Livigno war er. Und sich erstmal auf die Spanien-Rundfahrt vorbereitet hat, wo er im größeren Kader war. Dann aber die Mitteilung bekam, dass er die Deutschlandtour fahren soll, was jetzt für ihn dann auch, also er wäre, glaube ich, gerne die Spanien-Rundfahrt gefahren, aber Deutschlandtour natürlich geil, weil er aus Essen kommt und durch die Heimat und durch Sauerland, wo er jetzt wohnt, fahren kann. Dann aber doch vorgestern den guten, leider erkrankten, gute Besserung Jonas Koch ersetzen durfte und jetzt ganz früh morgens heute in Turin saß und uns noch eine Voicemail geschickt hat. Also ich glaube, die können wir auch ein bisschen schneller abspielen, weil unser Ben ist auch kein Morgenmensch.
Ja, hallo, erstmal wieder in den Besenwagen. Heute aus Turin, spontan. Ich bin gestern Abend nicht nach Essen zur Deutschlandtour gereist, sondern nach Turin zum Start der Vuelta. Die ersten drei Tage finden hier in Italien in diesem Jahr statt. Das war alles dann doch recht spontan. Ich hatte mich eigentlich schon gefreut, nachdem ich das erste Mal die Cyclassics jetzt in Hamburg gefahren bin, am Sonntag. By the way, ziemlich crazy Rennen, gerade als Bergfahrer. Ja, war das schon, gerade die Runde in Blankenese ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, technisch, gerade mit so einem großen Feld auch und mit den ganzen Klassikerfahrern. Das war dann für mich dann schon auch eine Erfahrung, nennen wir es mal. Ja, hätte ich mich natürlich gefreut, nachdem ich die Cyclassics jetzt abgehakt habe, endlich mal in Essen und auch in Neheim, Arnsberg, in meiner Heimat, die Deutschlandtour zu fahren. ja, sollte nicht sein. Ich bin sehr, sehr froh und happy, dass ich die Vuelta stattdessen machen darf. Und ja, für Cori tut es mir natürlich leid. Der hat sich mit mir zusammen ja auch in Livigno vor nicht allzu langer Zeit in der Höhe auf die Vuelta vorbereitet und ist jetzt mit Krankheit ausgeschieden. Der stellt nochmal gute Besserung. Und ja, jetzt springe ich ein und freue mich. Ich denke, das werden 3 coole Wochen, meine 4. Grand Tour. Und ja, ich hätte ehrlich gesagt, als ich hier mit dem ganzen Kram angefangen habe und der Fonsi mich hier reingebracht hat in das Business, nicht gedacht, dass ich überhaupt mal eine Grand Tour durchstehen werde. Jetzt fahre ich meine 4. schon, nachdem wir 22 den Giro gewonnen haben, meine 3. Vuelta. Ja, das wird bestimmt geil. Ich halte euch auf jeden Fall die nächsten 3 Wochen hier auf den Laufenden. Bis dahin erstmal viel Spaß und wie immer alles Gute, euer Ben.
Ja, unser Ben sehr sympathisch, kein Morgenmensch. Deswegen passt er auch so gut zu uns. Aber ich finde es krass, weil der hat sich ja jetzt zumindest noch darauf vorbereitet. Und wir haben einen Fahrer, der hat einfach gestern oder vorgestern einen Anruf bekommen: Hey, du fährst Vuelta.
Wer ist das?
Will ich jetzt gar nicht sagen, aber der hat sich
Du
halt
kannst
überhaupt
sagen, wir
nicht
piepen
darauf,
das.
der hat sich, kann ich dir gleich sagen, aber der hat sich halt gar nicht darauf vorbereitet und wird einfach mal zu so einer Grand Tour dann gecallt. Ist auch geil.
Ja, und vor allem, also Vuelta ist auch wirklich, also keine der Grand Tours ist das eine, wo du eigentlich einfach nur angerufen werden möchtest. Aber Vuelta ist halt auch so spät im Jahr, dass halt auch sein kann, dass du wirklich, also wirklich nicht vorbereitet bist, in keiner Art und Weise.
Ja, ich glaube, der ist schon vorbereitet, also der ist ganz gut in Form, aber trotzdem, ne, auf so eine Grand Tour gehen halt die meisten vorher ins Höhentrainingslager und pipapo, machen da einen riesen, riesen Aufriss und ja, aber wenn, also wie gesagt, ne, wenn zu einer Grand Tour gecallt, dann auch kurzfristig am besten zur Vuelta. Weil wenn du dann auch Form hast, dann ist sie auch ganz okay zum Reinkommen. So, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sich
Ja,
da die Fahrweise groß geändert hat,
also
aber
ich glaube in Italien starten hilft da auf jeden Fall, weil sagen wir so, die Welt, die ich gefahren bin, bei 40 Grad irgendwo in Südspanien auf einer sogenannten Flachetappe in die Rundfahrt zu starten, das weiß ich, da ist glaube ich jetzt Italien da ist schon auch mal angenehmer, hoffe ich.
ja, im Süden Spanien sind sie dieses Jahr ja nicht, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, aber dafür brennt es im Norden.
Ja.
Gut, dann Türen auf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Jo, Basti, wie sieht denn eigentlich eure Urlaubsplanung noch für dieses Jahr aus?
Ah, du, die ist eigentlich erstmal so ein bisschen abgeschlossen gerade, wobei ich ja, ja, das stößt hier im Haushalt nicht immer auf Freude, aber ein sehr spontaner Urlaubsplaner bin. Also da wird auch gerne mal bis auf die letzten 2 Tage gewartet und dann irgendeinen Plan gemacht, wo es hingeht und wann und wie.
Ja, bei mir geht es ja jetzt erst los mit Urlaub, würde ich sagen. Der August als Arbeitsmonat ist fast vorbei und dann geht es Richtung Süden bei mir. Mein Weg führt mich durch die Schweiz und was habe ich da natürlich dabei? Die Sally-App, mit der kriegst du einfach Datenpakete für mobile Daten, nicht nur in der EU, sondern auch weltweit. Man kann da echt eine Menge sparen, wer schon mal in der Schweiz Urlaub gemacht hat und da die Roaming-Gebühren gezahlt hat, der weiß, wovon ich rede. Und ja, gerade alle Reiseziele außerhalb der EU ist das für mich einfach ein Must-Have geworden. Ich habe das vor einem Jahr das erste Mal ausprobiert und muss sagen, ich bin begeistert. Man installiert sich eine eSIM auf dem Handy und kann sich die verschiedenen Datenpakete auswählen und kann es einfach, ja, brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen und kannst dein Handy eigentlich so benutzen wie zu Hause auch.
Ja, es ist mega einfach. Ich habe es ja auf jeden Fall auf meinen Reisen dieses Jahr auch schon ausprobiert und ja, kann da aus Schweiz und USA berichten. Es war einfach einzurichten. Du bist über eine App komplett abgesichert. Und bei wem sowas ansteht und wer sich für diesen Dienst interessiert, der kann natürlich mit Besenwagen ein bisschen sparen. Auf Saily.com/Besenwagen gibt es 15% auf alle Datenpakete. Und inklusive dessen hat man dann auch einen Werbeblocker, kann sich einen virtuellen Standort einrichten und noch ein paar andere Features. Sehr zu empfehlen von meiner Seite, sally.com/besenwagen. Viel Spaß damit. So, Türen vom Besenwagen gehen auf und sowas wie ein Überraschungsgast heute und the pressure is on me, denn ich muss jetzt hier eine schlaue Einleitung machen. Ich habe letzte Woche die Vuelta-Startliste angeguckt und die ist jetzt immer noch nicht vollständig, aber letzte Woche waren da echt sehr wenig deutschsprachige Menschen drauf und ich dachte, vor der Vuelta sollten wir mit irgendjemandem über die Vuelta sprechen, das wird die Leute interessieren. Und wer da auch nicht drauf stand, mit wem ich aber bisweilen Kontakt habe und den ich dann mal gefragt habe, ob er fährt, war Michel Hessmann. Und dem habe ich dann mal locker vorgeschlagen, dass er heute zu uns in die Folge kommt und ein bisschen über die Vuelta redet. Denn ich möchte hier, und das ist mein persönliches Anliegen, eine stufenweise Wiedereingliederung von Michel Hessmann in den deutschen Medienalltag betreiben. Wer regelmäßig Besenwagen hört, der weiß, dass ich alle paar Wochen und Monate über diesen Fall rede. Und dass auch nicht nur ich, sondern auch Experten und so weiter überzeugt davon sind, dass die Thematik Michel Hessmann und ein positiver Befund von vor zwei Jahren auf eine Verunreinigung zurückzuführen sind. Wir würden natürlich gerne mit Michel Hessmann, und ich weiß, das interessiert euch da draußen auch am meisten, gerne über diesen Fall nochmal ausführlich reden und seine ganzen Erfahrungen und Gefühle dazu. Mir war das aber letzte Woche schon klar und ich finde es auch jetzt super nachvollziehbar, dass es im Moment für Michel einfach zu viel mentaler Aufwand auch ist, sich so in dem Rennbetrieb und gerade vor so einem großen Rennen damit nochmal komplett auseinanderzusetzen, weil ich genau weiß, dass es für Michel extrem hart war, diese Zeit. Also habe ich ihm vorgeschlagen, komm doch erstmal vorbei, lass mal über die Vuelta reden und vielleicht über dein Jahr so far, wie hast du dich im Team Movistar zurechtgefunden und dich einfach mal wieder hier so ein bisschen ins ganz kleine Rampenlicht zu rücken und zu normalisieren. Und dann können wir nach der Saison versuchen, wir werden nichts versprechen, aber das Ganze nochmal wirklich dann in den schmerzhaften Tiefen dieses Falles nochmal zu behandeln. Und wer Rückfragen hat oder sich beschweren will, macht das bitte bei mir persönlich. Ich bin offen dafür. Ich werde jedem erklären, was ich dazu zu sagen habe. Aber erstmal danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Hallo Michel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und auch irgendwie nochmal ein kleines Danke, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, an alle Leute, die mir in letzter Zeit oder in den letzten mittlerweile ja schon zwei Jahren, es ist ziemlich verrückt, wie schnell die Zeit da vergangen ist, immer mal wieder nette Nachrichten geschrieben haben, mich angerufen haben, mir einfach irgendwie ihren Support gewünscht haben. Hat mich jedes Mal sehr gefreut. Und ich war sehr, sehr, sehr dankbar und auch positiv überrascht, ob der vielen Nachrichten.
Ja, ist einiges passiert bei dir, ne? Auch optisch. Die Haare sind ein bisschen länger geworden. Wie viele Graue sind dabei? Sind schon Graue dazugekommen?
Ich habe vielleicht das Glück, dass ich durch die überwältigende Menge der neuen Haare die Grauen deswegen so ein bisschen ausblenden kann. Die fallen nicht mehr so auf. Es ist aber durchaus schon ein paar Mal passiert, dass mich Leute vor allem im Rennbetrieb nicht ganz wiedererkannt haben. Also sei es auf dem Rad, wer ist denn jetzt dieser Movistar-Fahrer da? Und dann irgendwie so nach fünf Etappen kommt dann auf einmal jemand zu mir und sagt, Michel, tut mir leid, wir sind jetzt fünfmal aneinander vorbeigefahren, aber ich dachte eigentlich, das kannst nicht du sein.
Ja. Trotz Helm.
Ja, vor allem mit Helm. Ich glaube, da wirkt es manchmal noch ein bisschen extremer.
Haarpracht kannst du die ruhig nennen.
Ja. Haarpracht, ja. Es kommt auch in Spanien, ja. um mal die erste Einleitung ins Teamgefühl zu geben. Es kommt auch in Spanien noch etwas überraschender an als hier. Da ist es irgendwie schon gang und gäbe, wenn man sich auch mal Enric Mas anschaut, dass der ein oder andere Sportler da eher keine Haare als Haare auf dem Kopf hat.
Und das wird mir auch häufiger mal ins Herz gelegt. Konnte ich mich aber bisher noch ganz gut gegen verweigern.
Ja.
Ja, ey, du sitzt noch zu Hause, sehen wir am Hintergrund. Ich habe heute Morgen schon unseren regelmäßigen Besenwagen-Mitfahrer Ben Zwiehoff kontaktiert, der hat uns schon eine Voicemail aus, der ist schon in Turin geschickt, aber ich glaube, der ist da auch heute Morgen erst angekommen und zwar auch noch sehr verschlafen.
Gott.
Und du sagst, du fliegst heute Mittag runter. Mittwoch haben wir nochmal zur Verdeutlichung.
Genau. Ja, ich bin trotzdem noch verpennt. Ich weiß nicht, wie er da noch früher das schaffen konnte, aber nee, ich habe noch meine Freundin besucht, weil sie gerade nicht in Freiburg ist und bin dann gestern Abend erst wiedergekommen und dann irgendwie bin ich, also ich hatte nur 3 Tage zu Hause oder beziehungsweise dort. Deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen müde.
Vielleicht, bevor wir auf die Vuelta und deinen Einsatz und dein Team dort zu sprechen kommen, mal so ein bisschen jetzt dein Wiedereinstiegsjahr umrissen. Wann bist du in den Rennbetrieb eingestiegen? Wann bist du zum Team gestoßen? Wie ist das alles so gelaufen für dich?
Ich glaube, was.
Also vielleicht nochmal zur ganz kurzen Erläuterung. Michel ist vorher bei Wismar gefahren und ja, warst eigentlich als Team, da du da durchs Devo-Team gegangen bist, auch nur die Strukturen gewohnt. Und jetzt bei Movistar ist anders, glaube ich.
Es ist anders, ja. Ja, erstmal war es ziemlich ungewohnt und auch gar nicht mal so einfach, irgendwie zu wissen, dass alle anderen Fahrer sich im Teamtrainingslager treffen und sich irgendwie kennenlernen und man so der Neue ist und aber irgendwie niemanden kennt. Und dann war eigentlich so das erste Aufeinandertreffen Ende Januar, weil es eigentlich ab Mitte Januar dann erlaubt war für mich, sozusagen an Trainings- oder Teammaßnahmen schon mal teilzunehmen. Und dann ging es eigentlich vor allem darum, dass ich nach Pamplona gehe zum Servicekurs und da halt so erstmal so grundlegende Sachen, das vergisst man dann auch irgendwie schnell, wie viel es aber so zu tun gibt, bevor man eine Saison überhaupt starten kann. Also wirklich irgendwie so medizinische Tests, ein Bike-Fitting und alles schon so irgendwie kleine Dinge wie Trikotgrößen bestimmen und anprobieren und dann Trikots bekommen. Die hatte ich dann bis dahin auch noch nicht. Und da habe ich dann so einen Aerotest auf der Bahn habe ich dann auch gemacht. Den ersten schon mal. Und da habe ich dann halt die Leute schon mal kennengelernt, die irgendwie so für mich vielleicht wichtig sein könnten. Also so Performance Management und meinen Trainer und Das war es dann aber eigentlich auch schon. Und dann bin ich danach eigentlich wieder nach Hause und habe so meinen Trainingsalltag für mich irgendwie fortgeführt. Dann natürlich auch mit Teamtrainer und so, aber irgendwie ist es erstmal, und auch das ist dann irgendwie spannend, weil du bist dann irgendwie bei so einem Trainer, den du jetzt irgendwie so ganz kurz mal flüchtig schon gesehen hast, so, aber dann auch gerade durch die Sprachbarriere, die zu dem Zeitpunkt noch etwas steiler war als jetzt. Er spricht schon, also eher Spanisch als Englisch und ich eher Englisch als Spanisch. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Aber dadurch war es dann am Anfang auch so, dass in unserer Kommunikation, wir haben eigentlich nicht telefoniert, das machen wir auch jetzt noch selten, sondern wir haben einfach geschrieben, weil es natürlich viel einfacher ist, dass jeweils eine Partei das dann Google Übersetzer hauen kann. Und dann geht es irgendwie gut. Das war für mich erstmal was ich nicht kannte. Und dann bin ich noch selber ins Trainingslager nach.
Aber ganz kurz, wie hat das für dich so funktioniert?
Mit dem Trainer?
Ja, genau, so mit diesem Übersetzen und dann, also es sind ja auch manchmal so ganz oft so Nuancen, ne? Mhm. Also die dann so entscheidend sind und kann mir vorstellen, dass bei Google Translator die auch mal hängen bleiben.
Also die Sache ist, dass ich nie weiß, welche Nuancen nicht genau also gut ankamen. Also meistens hat er das Übersetzen immer übernommen. Ich habe immer einfach auf Englisch geschrieben und er hat mir auf Englisch geantwortet. Man hat aber das natürlich an seinen Nachrichten häufig mal gemerkt, dass das jetzt keine Nachricht war, die jetzt perfekt ausformuliert war. Ich habe aber gemerkt, wenn ich jetzt wirklich eher leichteres Englisch schreibe, mit irgendwie Begriffen, von denen ich weiß, dass die im Spanischen ähnlich sind, dann hat es einfach eigentlich schon ganz gut funktioniert. Und trotzdem war es auch am Anfang für mich irgendwie super, super schwierig. Ich glaube, ich hatte, also es war irgendwie glücklich, dass ich einfach relativ zufrieden war, so mit den Trainingsplänen, die er schon gemacht hatte, und ich da irgendwie sehr gut mit klarkam, und ich eigentlich so den ganzen Winter über nicht so viel Probleme hatte, das Training auszuführen oder beziehungsweise auch nicht so viel Fragen hatte, was, warum jetzt was, und ich das dann teilweise eher einfach auch mit anderen, das war dann so, ich hatte es halt ein bisschen ausgelagert, ich hatte es dann nochmal mit anderen Leuten auch diskutiert und so, ah ja, okay, und was spannend, das ist irgendwie was Neues und was, wie denkt ihr darüber und wie, ah ja, das, okay, und so weiter. Und dann, es war aber total ungewohnt, weil ich mit meinen ehemaligen Trainern immer so eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung hatte. Und das musste ich jetzt irgendwie ein bisschen lernen, und das hat sich jetzt auch geändert. Also natürlich, ich glaube, es braucht halt immer ein bisschen Zeit, und jetzt war es einfach eine besondere Situation, in der weder er noch ich so genau wussten, okay, wie kommen wir denn jetzt so schnell in so einen guten Alltag und in so einen guten Arbeitsalltag zusammen, vor allem dann noch mit der Sprache. Ja.
Wie hattest du es denn geschafft bis dahin? Ich weiß, also wir hatten ja eigentlich die ganze Zeit Kontakt. Im ersten Jahr deiner Sperre wusstest du ja eigentlich selber noch gar nicht so richtig, also du wusstest nicht hundertprozentig, ob du wieder in den Profisport zurückkehrst, und warst da wahrscheinlich auch teilweise nicht Profi renntauglich austrainiert. Wie hast du es über den Winter geschafft, in Form zu kommen? Warst du fit, als du da angekommen bist?
Also, ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich gar nicht so schlecht drauf bin, weil ich einfach schon immer was gemacht habe und dann ja, vor allem so zum Winter hin schon auch wieder irgendwie strukturierter. Nur man ist so, man vergisst relativ schnell so ein bisschen, was so World Tour Niveau ist, und vor allem weiß ich auch gar nicht oder wusste ich auch gar nicht, was World Tour Niveau ist, weil das World Tour Niveau sich in anderthalb oder zwei Jahren schon wieder so weiterentwickelt hat, dass das Niveau, was vorher World Tour Niveau war, das kann man dann vielleicht noch Pro Conti Niveau nennen, und das hat mich dann doch ein bisschen geschockt, und das war mir auch die ganze Zeit nicht bewusst, weil ich dann schon wusste, also ich habe dann schon nochmal irgendwie auch mal so einen Test irgendwie, also so einen Feldtest irgendwie gemacht, und dann habe ich schon auch gemerkt, oh Gott, da bin ich jetzt auch noch weit weg von dem, was bei mir irgendwie mal ging, vor allem wenn man das dann auch aufs Gewicht bezieht, das war eigentlich so das größte Thema, dass ich halt über die anderthalb, zwei Jahre, wenn man da nicht die ganze Zeit drauf achtet, und auch eine Zeit lang ja nicht weiß, ob man wieder Radprofi ist, also so, dann ernährt man sich schon anders, und vor allem mit dem Stress, den man auch, der dazu kam, das ist irgendwie so ein Faktor, dann, ich glaube, da hast du fast keine Chance, das irgendwie gut zu halten. Und ich war dann schon nicht so fit. Es ging dann schon super, super, super schnell, dass meine Trainingswerte immer besser und gut wurden. Aber so, um schon mal so ein bisschen so zu den Rennen zu springen, ist mir dann aufgefallen, ich glaube, es ist sehr schwer, außer man macht es sehr gezielt, wenn man anderthalb Jahre nicht diese Rennbelastung hat, wirklich diese Extrembelastung von so einem extremen, so einem starken Load über wenige Tage hinweg, die aber das ganze Jahr durch, dann ist es sehr schwierig, das im Training zu simulieren. Also außer man macht es super bewusst. Aber was ich halt eher gemacht habe die letzten Jahre, war dann so einfach zu fahren und irgendwie Spaß zu haben mit Freunden, wenn es irgendwie geht, weil ich natürlich auch manchmal selber gar nicht so viel Lust hatte aus Radfahren. Und es war dann eher kein Training, sondern es war, also ich habe es dann auch nicht richtig Training genannt, sondern es war Radfahren. So, oder es war teilweise mit meiner Freundin. Und dann habe ich aber halt zwischendurch, wenn ich Lust hatte, bin ich halt, oder wenn ich auch das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt, ich muss irgendwie schon diese Woche auch ein bisschen Intensität einbauen, dann bin ich halt irgendwie ein paar Berge schnell hochgefahren. Also ich würde sagen, es war irgendwie eher so ein Training wie so hier die Anwesenden alle so am Anfang ihrer Karriere gefahren sind, als das irgendwie noch normal war, dass man ist halt gefahren und dann ist man irgendwie mal eine Anstiegsstelle hochgefahren. Und dann ist man auch ohne Gels nach Hause gekommen, weil natürlich habe ich mir zu der Zeit auch keine Sporternährung gekauft, weil wir wissen auch alle, wie teuer das ist. Und dann ist man nach Hause gekommen und dann war ich halt mit dem Hungerast und habe mir irgendwie den Bauch vollgeschlagen. Also so schlimm war es auch nicht. Ich hab mir schon Mühe gegeben, dass ich auch immer wieder... Also
hört sich für mich alles immer noch ganz normal an, Michel. Das war früher Standard.
Genau. Also es gab wirklich Phasen, da habe ich es auch ganz gemacht, wie ich es wusste, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann gab es aber wieder Phasen, in denen ich halt dachte, ja, wofür mache ich das Ganze? Ich werde auf gar keinen Fall irgendwie wieder Radprofi. Ich nutze jetzt die Zeit, solange ich noch ein Fahrrad habe, dass ich überhaupt Rad fahre. Aber das war's. Insofern, Fitness war schwierig. Ich dachte dann aber schon relativ schnell, oh ja, jetzt bin ich richtig gut drauf, dachte ich zu dem Zeitpunkt.
Was aber nicht so war dann.
Nein.
Ja, dann die ersten Rennen waren, glaube ich, italienische, ne?
Aber ganz kurz, bevor wir da reingehen, ich finde das echt mega interessant, was du sagst. Du bist hier rausgegangen und warst irgendwie auch zu dem Zeitpunkt einen der besten Teams oder zu dem Zeitpunkt eigentlich das dominierende Team auch in vielen Bereichen, ne, bei Wismar, Lise Bike, wahrscheinlich dann auch so trainingsmethodisch und hast irgendwie nach bestem Gewissen irgendwie alles weitergemacht, klar, alles lief nicht perfekt, aber du dachtest, du bist eigentlich gut, aber dass du selber sagst, in diesen 2 Jahren ist so viel passiert, dass du auf einmal zurückkommst und selbst für dich, ne, der irgendwie auch schon mal auf dem höchsten Niveau gefahren ist und einen der besten Teams, dass du dachtest, okay, krass. das finde ich halt echt mega, mega interessant. Ich glaube, das verdeutlicht auch nochmal, wie schnell gerade alles passiert im Radsport, ne? Also wie die Sprünge auch dann von Jahr zu Jahr einfach sein müssen.
Ich glaube, was halt jetzt so ein paar Unterschiede sind, die ich für mich erkannt habe, die da dann fehlen, sind, also ich habe nicht diesen konstanten Load durch Rennbelastung. Und natürlich kann man zum Beispiel bei Wismar sagen, die ist vielleicht auch nicht so gebraucht, diese Rennbelastung. Dann wird es aber im Training simuliert. Dann wird eigentlich Rennbelastung ersetzt durch Höhe. Das heißt, das ist nämlich das Zweite, was irgendwie kommt. Das, was ja jetzt auch irgendwie alle Teams lernen, dass wenn man jetzt irgendwie 2 oder 3 oder noch mehr Höhentrainingslager im Jahr macht, dann akkumuliert sich das. Und dann akkumuliert sich das ja auch nicht nur für das Ende des Jahres, sondern auch für die nächsten 2, 3 Jahre, wenn man das jedes Jahr macht. Das, wie man die Offseason gestaltet, dass man halt schaut, dass man sich von Jahr zu Jahr weiter steigert und aufbaut. Und das sind alles so Sachen, die dann bei mir fehlten. Das heißt, es war dann gar nicht so, ich würde sagen, ich war dann schon relativ schnell wieder da, dass ich so auf mein altes Niveau zurückkommen konnte. Aber es gab halt nicht den Sprung, dass ich jetzt 2 Jahre Zeit hatte, um jedes Jahr nochmal das kleine bisschen nochmal extra draufzulegen. Und dann war das sozusagen einfach so ein kleiner Bremshebel in der langfristigen Entwicklung, den man halt auch leider dann irgendwie nur mit ein bisschen Geduld und Zeit dann wieder aufholen kann, im Gegensatz zum Rest. Und ja, es ist super spannend, wie schnell das irgendwie geht. Ich war auch fast schockiert, als ich dann wieder da war.
Ja, also als du quasi Rennen gefahren bist.
Ja. Ja, weil ich dachte, also dazu kam dann noch, ich war dann noch im Höhentrainingslager und ich habe, um das jetzt mal so zu sagen, ich habe echt, also ich war schon schwerer, als ich sonst so gewesen wäre, aber ich habe im Training wirklich sämtliche Bestwerte gebrochen. Absolute Bestwerte, aber halt Watt pro Kilogramm war vielleicht ähnlich bis vielleicht minimal schlechter als zum Beispiel irgendwie in guten Momenten vorher. Und trotzdem hatte ich dann irgendwie erstmal das Gefühl, ganz schön zu kämpfen in den Rennen. Also es war wirklich trotzdem super gut und alle waren sehr zufrieden, aber es war jetzt auch nicht das, was ich dann dachte, als ich im Training dann Bestwerte gefahren bin, so schnell, da dachte ich dann, okay, also gut, jetzt, das ist ja nochmal eine andere Geschichte hier. Aber hat dann noch ein bisschen gedauert. Und dann vor allem, was ich dann auch nicht gewohnt war, war dann, und das kann man, glaube ich, ganz schwer simulieren, so, mir hat's halt jegliche Energie aus den Beinen gezogen, die während des ganzen Rennens diese hohe Grundgeschwindigkeit zu haben, mit irgendwelchen Antritten noch dabei, so dass du halt irgendwie 50 Mal im Rennen irgendwie mehr als 10 Sekunden über 600, 700 Watt fährst. Das ist, wenn dein Körper da nicht drauf eingestellt ist, dann dauert das
gerade
irgendwie.
Gerade das erstmal, bis ist ja im, passiert ja im Training eher seltener. Also, dass du wirklich so diese Beschleunigung zwischendurch hast. Ja. Aber ja, auf jeden Fall super interessant. Ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, hat sich das dann so für dich merklich geändert? Also wie viele Rennen hast du gebraucht, um dich da wieder so dran zu gewöhnen?
Also ich würde sagen, ich bin das erste Rennen bin ich gefahren in Italien, dann bin ich Katalonien-Rundfahrt gefahren. Und in der Katalonien-Rundfahrt war ich, also so zum Beispiel in der ersten Etappe schon eigentlich super zufrieden, da ging es irgendwie wirklich gut, ich konnte super gut vorne fahren und so. Aber sobald die Etappen dann länger wurden und es auch vorher schon echt hart war, dann konnte ich einfach in den Anstiegen, konnte ich nicht mal irgendwie 85% von meiner Leistung irgendwie im Training abrufen, sondern ich war einfach nur total kaputt und leer. Und wahrscheinlich auch das auch noch eine Sache, die Kohlenhydrataufnahme, die ich lange, lange nicht trainiert hatte in der Menge, dass auch das nochmal schwierig dann ist, wenn du dann auf einmal wieder 120 plus Gramm pro Stunde nehmen möchtest, beziehungsweise musst. Genau, deswegen war Katalonien-Rundfahrt schon wirklich enorm herausfordernd für mich. Da stand ich auch wirklich, ich lag da abends im Bett und ich konnte es nicht, ich war etwas geflasht. Ich dachte so, wie habe ich das die letzten 10 Jahre gemacht? Wie hart ist denn dieser Sport eigentlich? Unfassbar. Ich komme hier nicht klar. Ich musste auch noch irgendwie für die Uni so ein bisschen irgendwie was versuchen zu machen und hatte wirklich am letzten Tag von Katalonien noch eine Abgabe eigentlich. Und ich hatte mir so, ich dachte, ja gut, also es wird ja wohl kein Problem sein, dass ich da beim Rennen dann ein bisschen was schreibe irgendwie. So, ja, Pustekuchen, weil da kannst du wirklich komplett, ich lag eigentlich so im Bett und habe irgendwie noch an die Decke gestarrt und konnte halt so Instagram vielleicht noch öffnen. Dann kam die Baskenland-Rundfahrt und da habe ich auch, da hatte ich einfach mit, also dich bist mit einfach mit 78 Kilo, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, oder eher 79 Kilo, hast du total zu kämpfen. Aber da in der letzten Etappe, da war es schon echt ein richtiger Lichtblick, da dachte ich, okay, die war super, super hart, aber ich hatte bis zum Ende keine Probleme, irgendwie meine Leistung abzurufen. Und es war, ich war sehr zufrieden. Und ich würde sagen, so, das war so der Moment, in dem ich den Schalter umlegen konnte, in dem ich auch so mental wieder das Selbstbewusstsein, also ist, ja, oder ich mental wieder angekommen bin. So.
Und gut, war jetzt auch kein. Habe ich mir wieder ein bisschen zugetraut. Leichter Einstieg, ne, mit Katalonien und Baskenland-Rundfahrt.
Ja. Nee, das ist. Ja. Ja. Und da bist du mit dem Gewicht ja auch schon einer der schwereren dann, ne?
Ja, also das ist ja ich glaube, in dem Jahr war ne? In Baskenland niemand Schwereres dabei.
Aber jetzt trotzdem eine kurze Frage. Also, du bist ja dann zu Movistar gekommen. Wir gehen gleich auf die Welt ein, aber ich finde das einfach gerade
viel interessanter. Gehört alles dazu.
Genau. Bist du in das Team gekommen und die sind ja wahrscheinlich auch nicht davon ausgegangen, dass du direkt einfach top bist, ne? Also hoffe ich doch mal zumindest. Wie wurde das so intern aufgenommen? So, ich meine, jemand, der quasi 2 Jahre raus ist, wieder reinkommt und dann wirft man den direkt in so schwere Rennen. Ich weiß, wie die Spanier sind, da solche Rennen, deren Training sieht ja auch so aus. Ne? Also die kennen das ja auch nicht anders. Aber wie war so das Feedback?
Tatsächlich war das überwältigend gut. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen streng zu mir selbst. Also man muss ehrlich sagen, vor allem die erste Etappe, ich konnte in Mailand-Turin habe ich direkt ein Leadout in diesen Anstieg gemacht, in Katalonien auf der ersten Etappe hat es so super geregnet, da bin ich eigentlich 40% der Zeit von vorne gefahren, also so, es lief schon gut, also es lief wirklich gut, ich war selber mit mir nicht so ganz im Reinen oder zufrieden, weil ich irgendwie einfach nicht annähernd meine Werte abrufen konnte. Dann ist mir aber schon auch aufgefallen, so ein bisschen, so, ja, nicht so viele Leute können tatsächlich einen großen Teil der Zeit ihre Werte abrufen im Rennen. Also es ist irgendwie was auch wenigen sehr, sehr großen Talenten so vorenthalten bleibt.
Aber ganz kurz, aber war das bei deiner Wismar-Zeit anders? Konntest du es da mehr abrufen?
Auch
oder
nicht.
Warst du auch schon so, du hast einfach nur vergessen, dass es so ist?
Nee, ich glaube, also es war da schon auch so, dass ich, also jetzt ist es auch schon wieder besser, dass ich mehr näher daran komme, aber wirklich bei harten Rennen so wiederholt, dass ich wirklich, wirklich ganz, ganz nah an meine Bestwerte oder da drüber komme oder die neu setze im Rennen. Wenn ich wirklich müde bin, kommt schon auch nicht so häufig vor. Das war bei Wismar auch nicht anders. Aber es war schon besser, aber bei Wismar war ich auch einfach dann total, also so im Giro zum Beispiel habe ich einige Bestwerte geholt, aber da war ich, also da habe ich, ich glaube, 8-9 Wochen vorher 30-Stunden Wochen gehabt und bin regelmäßig Rennen gefahren und so war einfach perfekt vorbereitet. Das war schon nochmal ein anderes
Thema. Wie perfekt bist du jetzt für die Vuelta vorbereitet?
Ich würde sagen, ziemlich gut. sehr gut. Eigentlich. Also ich bin sehr zufrieden. Ich war jetzt leider nur 2 Wochen im Höhentrainingslager in Andorra. Hatte aber davor noch, das ist eigentlich sehr spannend, von Normox heißen die. Das ist so ein, eigentlich ein ganz netter Typ. Und der macht jetzt so Höhengeneratoren neu. Mit denen ich aber nicht nur Höhenzelte, sondern eigentlich so ein Generator, mit dem ich mein ganzes Zimmer ziemlich einfach, also wirklich innerhalb von 10 Minuten kannst du das Zimmer so anpassen, dass du es halt dein ganzes Zimmer in die Höhe setzt. Und dann hatte ich hier in Freiburg 6 Wochen lang diesen Generator und habe auf 2400 Metern geschlafen.
6 Wochen lang?
Ja, es war 6 Wochen da. Also ich hatte in 6 Wochen, 2 Wochen davon hat mein Mitbewohner den mal auch mal ausgeliehen, weil der das auch spannend fand, weil ich nicht da war. Und also es war so, ich war on and off.
Okay.
3 Wochen da drin, glaube ich.
Wer ist denn der Mitbewohner?
Lasse Reus. Lasse? Der fährt für Bike Aid.
Ah, okay.
Ja.
Der ist letztes Jahr ganz gute DM gefahren, auf jeden Fall. Ja. Der kam auf jeden Fall an.
Ja, es war, und jetzt ist er, glaube ich, auch fit. Er ist gerade noch in Livigno, also Augen auf.
Lasse hat was vor. Ja.
Aber Andorra ist so das neue Ding, oder? Kann das sein? Also es waren jetzt echt viele Teams da, ne? Und auch viele Sportler, Einzelsportler gehen dahin.
Ja, ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, es gibt so Leute, die in Andorra oder die in Spanien Steuern zahlen müssen, wenn sie in Spanien trainieren.
Ach so, ja, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt, das weiß ich.
Nee,
das,
aber ich meine, also nee, ich meine aber auch fürs Trainingslager. Also die Spanier, aber das Problem ist, dass die Spanier bei uns müssen in Spanien Steuern zahlen, wenn sie in Sierra Nevada Trainingslager machen. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, wenn dann ein Enric Mas mit seinem Gehalt 3 Wochen Sierra Nevada Trainingslager macht, wie viel er dann Steuern zahlen muss. Und da verstehe ich Movistar auch, dass die dann sagen, oh Gott, wenn wir dann die Trainingslager in Sierra Nevada oder so machen, dann kommt dann keiner hin. ich glaube tatsächlich, dass das mit einer der Gründe ist.
Stimmt, das hat mir schon mal jemand, ich glaube, es hat mir Tayo hat mir das mal erzählt, so, dass für Spanier echt so ein Ding ist. Für die lohnt sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig nach Andorra zu ziehen, ne, irgendwie. Irgendwas
doch,
ist da, glaube ich.
Mittlerweile schon, also die wohnen alle in Andorra. Nur das Problem ist halt, gerade bei Movistar, weil es ein spanischer Arbeitgeber ist, wenn du in Spanien dann sozusagen Rennen fährst, gerade, deswegen ist Vuelta für die auch stressig, dann müssen die halt für jeden Tag dort den spanischen Steuersatz von 50% zahlen. Und das machen sie nicht so gerne, die meisten dort.
Ja. Okay, wir werden jetzt nicht zum Steuerpodcast.
Nee, deswegen, genau. Deswegen. Und Andorra, ich bin aber auch überrascht gewesen. Ich dachte eigentlich Andorra, ich hatte irgendwie immer im Kopf, oh, okay, da hat man irgendwie 1800 Meter und war es jetzt irgendwie, aber nee, das ist Quatsch. Das ist auf 2400 Metern, ist da Pic Maya Altitude Hotel und also nochmal höher als Sierra Nevada. Ich musste sagen, davor war ich immer nur in Tinja auf 2.1 oder Teneriffa auf 2.2, glaube ich. Deswegen war es jetzt für mich schon auch ziemlich hoch. Und insofern, also ich kann schon super gut verstehen, warum man, wenn man da im Sommer, wenn das Wetter gut ist, wenn man da Höhentrainingslager macht. Ich persönlich, für mich wäre Andorra nichts. Ich finde es da schrecklich. Es ist total überbevölkert von Leuten, die keine Lust haben, sich solidarisch zu verhalten, aber sonst...
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Jo, Basti, Wie sieht's aus? Alles im grünen Bereich?
Na, heute gelber Bereich, aber gestern auch ein paar Sprints trainiert und da weiß ich eigentlich, dass mich das immer so ganz leicht mitnimmt. Ist ja auch normal, soll ja auch so sein. Ansonsten aber eigentlich gut drauf und letztens mal wieder die 29 Jahre geknackt im Gesundheitsspanne-Modus von Wobei ich ja sagen muss, es gibt ja verschiedene Modelle des Whoop-Abos und mir würde eigentlich das One-Abo reichen. Da ich ich weiß ja, wie viel ich trainiere, ich weiß ja, dass ich mich da eigentlich dauerhaft auch gut fühle. So dieses Gesundheitsspanner-Ding ist ein super schönes, ja, super schönes Feature, um mich wohlzufühlen, aber was ich eigentlich an dem Whoop-Abo brauche und womit ich wirklich arbeite, sind halt so die Werte zu Schlaf, Belastung, Erholung und das habe ich in dem One-Abo schon. Was ich extrem gerne nutze, ist der Vibrationsalarm, den hast du in dem One-Abo auch schon. Also wenn du dir einen Wecker stellst, dann kannst du dich einfach von einer sanften Vibration am Handgelenk vom Whoop wecken lassen. Gerade wenn man zu zweit im Bett liegt, ist das super, weil die andere dann eben nicht unbedingt aufwacht von einem Geräusch. Ist was ich super viel nutze.
Ja, bei mir ist es ja schon so, ne, dass mich dieser Einblick in das, jetzt nicht biologische Alter, sondern in das Whoop-Alter so ein bisschen triggert. Und mir das auch hilft, mir da neue Ziele zu setzen, ne? Meine Belastungszonen zu erreichen, die förderlich sind, um das so ein bisschen zu verbessern. Also das ganze Thema Longevity zieht bei mir so langsam, ne? Mit Ende 30, aber finde das sonst auch eigentlich schon ausreichend, wie du sagst. One, was mich ein bisschen stören würde, wäre dieses kabelgebundene Ladegerät. Auch da kann man einfach sich dann halt eins ohne dazu kaufen.
Was noch so ein Faktor ist, der bei One auch schon mit enthalten ist, über den ich aber nur als Außenstehender berichten kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Freundin mit den Einblicken in den weiblichen Hormonhaushalt da auch arbeitet, beziehungsweise sie das super interessant findet, auch schon im One-Abo enthalten. Da kann ich immer mit nachvollziehen, dass so ein Zyklus auf jeden Fall mit sehr unterschiedlichen Form und Gefühlszuständen einhergeht und das kannst du da wirklich auch, was die Performance deines Körpers betrifft, kannst du da auch sehr gut einsehen und damit arbeiten. Wer das jetzt interessant findet und das mal testen will, geht mit uns ganz einfach, einen Monat kostenlos auf join.woop.com/besenwagen und wenn ihr dann ein Abo abschließt, dann gibt's da auch nochmal ein paar Prozent.
Genau, und mit dem Testmonat oder in diesem Testmonat kann man auch das komplette Spektrum einmal testen. Also man sieht auch die Gesundheitsspanne, Stressmonitor und Gesundheitsmonitor und wem das dann besonders zusagt, kann sich eben dann für die entsprechende Mitgliedschaft entscheiden.
join.woop.com/besenwagen und Abfahrt. Ja, finde ich schon mal sehr gut, dass du sagst, du bist gut vorbereitet. Ich habe jetzt heute Morgen angefangen, mich mit der Spanien-Rundfahrt zu beschäftigen und auch erst bei Bens Voicemail festgestellt, dass die in Italien startet dieses Jahr. Hast du dich schon mehr damit befasst? Wie gut bist du auf die Strecke vorbereitet? Was habt ihr so vor?
Ja, ich wusste jetzt zum Glück schon, weil mein Flug schon ein paar Tage gebucht ist, dass in Italien startet.
Dass der nicht nach Spanien geht.
Das ist dann auch immer so, wenn man dann erzählt, dass man die Vuelta fährt und die dann und man das dann allen möglichen Leuten erklären muss. Und ich habe über die Zeit auch mehr mit Leuten zu tun oder viel mit Leuten zu tun, die nichts mit Radsport am Hut haben und denen man es dann immer relativ lange, nachdem man gerade schon lange erklärt hat, was die Vuelta überhaupt ist, dann nochmal länger erklären muss, warum die Vuelta auch manchmal oder der Giro oder was auch immer manchmal auch mal in Israel starten kann und was das denn für ein Quatsch ist. Aber ja, ich habe mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es gibt so ein paar Sachen. Also erstmal, wir haben keinen klaren Leader, also außer für die Sprints, Luis Aular, Venezuelaner, der ist wirklich eine Kanone, also auf den kann der ein oder andere mal ein bisschen setzen, wenn ihr noch irgendwie so Velo-Games spielt oder sowas bei den Zuhörern, weil ich glaube, das könnte sein, dass der da ein bisschen underrated wird und ich kann mir vorstellen, dass der da ein konstanter Top-3-Kandidat ist. Natürlich, Pedersen ist halt...
Ja, das gleiche Problem wie beim Giro.
Ein Brett.
Dass Mats Pedersen auch kommt.
Das ist halt ein bisschen das Problem, genau. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja einen guten Leadout hin. Und ansonsten für die Gesamtwertung, leider ist ja Enric gerade wirklich bis zum Ende der Saison weg. Und das macht es natürlich jetzt irgendwie schwierig. Das macht auch den Druck irgendwie hoch, weil man hat ja nicht automatisch diesen Kandidaten, der auf jeden Fall irgendwie schon mal Top 5 in der Gesamtwertung fährt. Und dann als spanisches Team bei der Vuelta. Und sonst haben wir aber einfach so ein paar coole Etappenkandidaten, also Javier Romo, Castrillo, ich hoffe, ich selbst auch irgendwie vielleicht mal ein bisschen probieren. Und dann sind wir so ein bisschen Freibeuter-Team, wie man das ja so schön sagt. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mit den Etappen schon auseinandergesetzt. Ein Schock, den ich hatte, war, dass auf der 5. Etappe Mannschaftszeitfahren in Figueres ist. Also das hat mich noch nicht geschockt, sondern geschockt hat mich dabei, dass wir den Transfer mit dem Flugzeug machen und es aber keinen Ruhetag vor oder nachher gibt.
Ja, also das heißt, es geht irgendwie 4 Etappen durch Italien oder 3, dann geht es auf der 4. Etappe nach Frankreich, ganz komisch durch die Alpen, ja. Aber auch nicht so richtig über die Alpen. Also es geht irgendwie so Briançon, habe ich gelesen.
Ja.
Und dann müsst ihr am selben Tag mit dem Flugzeug von Frankreich... Also weiß ich, Genf vielleicht oder irgendwas?
Weiß ich auch noch nicht, ja.
Aus der Ecke nach Figueres fliegen, ja. Und am nächsten Tag Mannschaftszeitfahren machen.
Ja, genau. Es ist faszinierend. Also ich weiß auch noch nicht, an welchem Tag wir fliegen. Also ob wir noch am Abend von der 4. Etappe fliegen. Oder weil das Mannschaftszeitfahren ist natürlich sehr spät. Das ist erst so um 15:30 Uhr, fängt das erste Team an.
Das wollte ich gerade gucken.
Ob wir noch morgens fliegen. Das habe ich jetzt noch nicht bekommen.
16:30 Uhr sogar.
16:30 Uhr.
Also easy.
Und das lässt mich leider, also ich muss sagen, diese späte Startzeit, die lässt mich so ein bisschen vermuten, dass es möglich ist, dass wir vielleicht erst an dem Tag fliegen. Das macht mich doch ein bisschen nervös, sage ich mal so. Also so Mannschaftszeitfahren ist so schon ein Brett. Und dann noch mit Flugzeugbeinen. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten habe ich mir so die eine oder andere Etappe schon mal leicht angeschaut. Ich muss mich auch noch ein bisschen besser, wenn ich tatsächlich da mal in Ausreißergruppen kommen möchte, dann hört man ja regelmäßig von so Fahrern, wenn sie erfolgreich sind, dass sie sich die Etappen schon jahrelang im Kalender angestrichen haben. Das muss ich dann auch noch machen.
Ich kann ja schon mal sagen, sobald ihr in Spanien seid, gibt es nur noch Bergankünfte. Also Etappe 6 und 7 erstmal direkt 2 Bergankünfte.
Ja.
Und 9, also die letzte vor dem Ruhetag auch noch. Also 4 Etappen in Spanien, 3 davon Bergankünfte. Top. Viel Spaß.
Ja, super. Perfekt.
Ja, so, ich würde sagen...
Ansonsten, also ich würde sagen, auf Etappe 18 kannst du ein Solo hinlegen.
Das ist doch Zeitfahren, oder?
Genau.
Okay, mach ich.
Ja, ich weiß nicht, ich würde... Vielleicht machst du einfach jeden Morgen mal so... das Rennbuch auf und guckst mal, ob dir die Etappe gefällt oder nicht und dann machst du spontan mit der Ausreißergruppe. Eben. Ich weiß nicht, ob die Leute das so jahrelang im Voraus planen.
So nach Bauchgefühl. Ja, aber das sind doch immer die Geschichten, die man so hört.
Ja,
also ich kenne die Geschichten so nur so, du reist zum Rennen an, du machst das Buch auf und dann suchst du dir die aus, also vor der Rundfahrt, aber nicht schon so lange im Voraus. Ach so.
Ja gut, ich dachte, vielleicht passt, ist das einfach ein schönes Narrativ, dass ich mir letztes Jahr schon, ich habe mir letztes Jahr dann schon gedacht, dass ich dann so dachte, ich komme jetzt endlich zurück und dann mache ich endlich so und dann habe ich so gesehen, ah, das ist die Welt, das könnte mir liegen, das passt und ich muss das jetzt.
Wenn du losfährst und merkst, so heute kannst du deine Werte fahren, dann ist das vielleicht auch ein gutes Zeichen.
Ja.
Ja, was machst du dann, ne? Suchst du ja jahrelang eine Etappe raus, dann hast du schlechte Beine.
Ja, eben. Geht auch nicht.
Das geht auch nicht. Ja, Start in Turin. Kleiner Funfact, Wermut kommt aus Turin.
Aus Turin?
Und, ja.
Echt jetzt? Ich dachte, das wäre ein spanisches Ding.
Nee, kommt aus Turin, gibt es auch einen ganz bekannten Antica Formula.
Ah,
das ist so der Urwermut oder so, habe ich das verstanden. Und witzig, dass man, vielleicht kennt ihr ja den kennt ihr Negroni Also so ein Mix, ne, aus Campari, Wermut und Gin. Und ursprünglich gab es das nur mit Campari und Wermut. Und Campari kommt aus Mailand und dann hieß das Getränk Mailand Turin. Ja. Also, und dann hat irgendein Alkoholiker gedacht, da könnte jetzt nochmal guten Schuss Gin rein. Und daraus ist der Negroni entstanden.
Ja.
Gut, das probiere ich doch mal in Turin vor der Etappe.
Ja, definitiv ein Tipp. Ja, haben wir noch irgendwelche Fun Facts?
Nee, ich hab eigentlich auch gar keine Fragen zur Vuelta, um ehrlich zu sein.
Ja, also. Du, es ist halt wie jedes Jahr, es ist halt die Vuelta. Und wir haben auch gar nichts vorbereitet, auch kein Tippspiel dieses Mal. Vielleicht bringen wir das bis zum Wochenende noch an Start. Wir werden das, wenn sollten wir das machen, werden wir es über Instagram announcen. Ich glaube, es sollte möglich sein, einfach der Vollständigkeit halber.
Ist ja nicht so, dass die Vuelta langweilig ist. Ne? Das ist am Ende ist auch oft eine geile Rundfahrt, aber man ist halt schon so gesättigt vom ganzen Jahr irgendwie, dass das halt, ja, eine gut.
Ja, also Movistar ist ja jetzt auch nicht so richtig vorbereitet, wie ich höre. Also keine klar ausgelegte Strategie jetzt auf 3 Wochen. Andere Teams haben das. Also es gibt definitiv Teams, die wollen das Ding gewinnen.
Oh ja, make me feel bad, Beispiel. Alter.
Er ist schon gut besetzt auch diesmal. Ja, also klar, jetzt ein Tadej fehlt in der Startliste, aber ansonsten so die Rundfahrer sind schon auch einige dabei.
Ja, wer gewinnt das Ding dann?
Ja, also wenn Vingegaard...
Da fragst du jetzt besser die anderen beiden.
Ja, also wenn Vingegaard das nicht gewinnt, ja, weil Andi würde sagen, Mats
die Peterson, Mannschaft ist schon krass auf jeden Fall. Also Wismar schickt ja fast das Tourteam dahin. So,
ja.
Ey, das wäre schon lächerlich, wenn da jemand an dem vorbeifährt.
Ich habe schon eine Sache gesagt. Ich habe mit einem Freund von mir, Archie Ryan, nochmal telefoniert. Ich freue mich schon unfassbar. Es kommt so ein bisschen das Jumbo-Devo-Team back together. Und zwar fährt er, dann Johannes Daune Mittet und Finn Fischer Black. Also ich weiß jetzt schon, was ich mache, wenn ich meine Etappe nichts zu tun habe. Jedenfalls, also es erleichtert mich auch, das sind so die Lichtblicke am Tag, in denen ich mal Englisch reden kann. Wenn
es wäre auf jeden Fall keiner davon bei Wismar mehr.
Ja, das haben wir auch schon gesagt. Der Black and Archie Yellow.
Ryan ist AF, Staune Mittet fährt bei Decathlon und Finn Fischer Black hat es jetzt zu Bora verschlagen.
Ja, spricht aber auch noch kein Deutsch. Kurz. Niederländisch hat er nicht gelernt, Deutsch hat er nicht gelernt. Also.
Ich habe übrigens schon so ganz, ganz dumpfe Gerüchte gehört, dass ein weiteres Mitglied dieses Dream Teams nächstes Jahr auch wieder im Peloton vertreten sein wird.
Dieses Dream Teams?
Ja. Ach so, ja, gut. Aber
Wismar Devo-Team dieses Jahrgangs.
Ja, das. Ach so, soll ich's raushauen? Ja. Komm, ich kann es auch einfach sagen. Aber nee, ich glaub, das Witzige an der Geschichte ist ja auch, ich meine, da müssen wir es jetzt hier rausnehmen, ist mir aber egal, dass er es ja gar nicht kommunizieren darf, weil es dann noch eventuell sonst Probleme mit dem aktuellen Management gibt. Kann das sein? Habe ich so gehört.
Oh, lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen.
Ja. Nee, was ich aber noch dafür einen Tipp abgeben wollte für die Vuelta, haltet das EF-Team im Blick fürs Mannschaftszeitfahren, weil ich habe schon beim Blick auf Wismar und dann beim Blick aufs Team EF die kleine Analyse gewagt und Archie schon mal vorgewarnt, dass sie mal aufpassen müssen, dass sie nicht aus dem Zeitlimit fliegen.
Bei EF. Echt?
Ja.
Haben die so einen Schirm?
Ja, aber das weiß ich jetzt
nicht.
Nein,
also so schlimm war es nicht. Aber er hat ein bisschen Angst vor der Mannschaftszeit, sagen wir mal so. Ja. Nee, einfach nur, weil Wismar ja wirklich,
Aber da mal kurze Frage, hat man bei Movies da auch Angst vor Mannschaftszeitfahren? Also man weiß ja, individuell könnt ihr alle drauftreten. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ihr zum ersten Mal zusammenfahrt, wenn ihr da zusammenfahrt.
Also tatsächlich haben wir in Andorra ein kleines Mannschaftszeitfahrtraining gemacht. Und tatsächlich habe ich aber auch dort, irgendwie ist es so mein Ding, wenn ich so Mannschaftszeitfahrttrainings mache, dann werde ich so zum autoritären Trainer. Weil wenn mir dann so Sachen auffallen, dann stören die mich. Und dann sage ich die irgendwie und dann habe ich auf meinem mehr oder weniger perfekten oder nicht so guten Spanisch dann irgendwie so 5 Sachen angesprochen, die wir anders machen müssen im Mannschaftszeitfahren, weil wir ja bei Wismar da irgendwie super, super viel Zeit immer reingesteckt haben. Ich weiß irgendwie nicht so gut, wie gut das bei so jedem Fahrer ankam, weil irgendwie bin ich ja doch ein junger Fahrer und eigentlich wurde es dann schon und wir haben es dann auch einigermaßen gut umgesetzt. Dafür, dass wir da nur so diesen, also wir hatten halt nur die Chance mit 5 Leuten da zu trainieren.
Aber es ist nicht scheißegal bei Movistar.
Aber wir werden, glaube ich, auch bestimmt noch übermorgen oder morgen einmal mit dem gesamten Team so ein bisschen mannschaftszeitfahrmäßig was machen. Also man muss dazu sagen, dass wir schon einen richtig tollen, also Ivan Velasco, das ist unser Performance Manager so für die ganze Material- und Zeitfahrfrage. Und der ist super, super, super ambitioniert und auch engagiert. Also das Problem ist so ein bisschen bei Movistar, dass es einfach auf manchen Stellen bräuchten die halt irgendwie. Bei Wismar gibt's halt, ist eine Stelle, die bei Movistar mit einer Person besetzt ist, ist bei Wismar halt mit 2 oder 3 Personen besetzt. Und das ist so, es scheitert wirklich nicht am Engagement, sondern es ist wirklich halt eher, okay, er muss irgendwie alleine dieses gesamte Performance-Thema irgendwie angehen. Alles, was nicht mit Training zu tun hat. Und da gibt's auch noch eine Person wieder, die das dann macht. Und das macht er aber wirklich, wirklich gut und er hat wirklich Lust darauf und er hat auch schon wirklich einigen Fahrern von uns zu großen Schritten im Zeitfahren verholfen. Und jetzt gibt es ja auch noch den neuen Abus-Helm, der macht auch einen großen Unterschied. Und deswegen würde ich jetzt schon mal persönlich sagen, wir haben jetzt halt, glaube ich, leider nicht so das, also kein schlechtes Team, aber jetzt auch nicht, es sind jetzt alles Leute, die jetzt das Zeitfahren nicht unbedingt lieben. Aber so ansonsten schon ein Team auch mit Pferdestärken. Und ich glaube schon, wenn man da irgendwie technisch vieles richtig macht und so, dann kann man jetzt auch dann mit so einem Team echt auch super gut fahren. Also macht man sich jetzt keine Illusionen, dass man jetzt irgendwie so überhaupt in die Nähe kommt von einem Wismar in der Stärke und mit der Vorbereitung und auch mit dem Know-how, was sie haben über Mannschaftszeitfahren. Aber ich hoffe schon und ich glaube, da haben auch alle Bock drauf, dass wir schon auch irgendwie wenigstens, also schon gut fahren können wenigstens. Also es ist jetzt nicht so, dass die das komplett vernachlässigen.
Ja, okay.
Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Für deine Zeit. Ich werde dich vielleicht die nächsten 2-3 Wochen nochmal nach kleinen Updates per Voicemail kontaktieren.
Ja.
Wie das Rennen so läuft. Wir haben ja Ben da.
Und für ein spanisches Intro.
Genau, ein spanisches Intro, auch nicht schlecht. Kannst ja mal mit Zwiehoff in die Ausreißergruppe gehen. Ich glaube, der hat auch Bock und Bora ist auch auf Freibeuter eingestellt.
Oh, echt jetzt?
Ich glaube schon. Also
das ist ganz ehrlich, ich glaube, das ist viel Gelaber. Die fahren mit Jai Hindley dahin. Er will so ein Jahrzehnt und mit Pelizzari, als wenn die da jetzt sagen: ja, ey Jungs, macht jeden Tag, was ihr wollt. Also das ist doch schon wieder
Jai Hindley wäre auf jeden Fall nicht so voll in GC-Form.
Okay. Sonst ja, wüsste ich auf jeden Fall, wenn Nico in die Ausreißergruppe geht, dann muss ich auch dabei sein.
Ja, stimmt.
Ja, das Problem...
Das ist ein guter Marker auf jeden Fall.
Ja, aber dann darfst du halt nicht vergessen, dann darfst du halt nicht übersehen, wenn er die ganze am Ende der Gruppe fährt und immer nur so eine Pseudo-Führung macht, weil der macht das so schlau, Mann. Das ist unglaublich. Ja, ja. Der hat es einfach perfektioniert, in so einer Gruppe nicht aufzufallen. Ja.
Ja.
Naja. Dann.
Guten Flug.
Guten Flug.
Guten Flug, Michel. Ich bin mal gespannt, wie gut der Take hier von Paul altert, dass Vingegaard ja auf jeden Fall gewinnt.
Nein. Ich habe gesagt, es wäre lächerlich, wenn er nicht gewinnt.
Ja, aber wer soll sonst gewinnen, ist die Frage. Aber ja.
Also ich sag, es gewinnt wieder einer von UAE.
Ach so, aber oh Gott, ja, ja, stimmt.
Frag mich doch nicht.
Auch in Andorra, also die sind auch fit.
Ja, aber Andi ist biased. Wenn Almeida woanders fahren würde, würde keiner von UAE gewinnen. Deswegen ist das jetzt hier halt alles. Doch.
Wobei, um mal Gerichte zu streuen, scheinbar hat dort jemand einen positiven Corona-Test gehabt, während wir dort waren, bei UAE.
Ja, das ist doch egal mittlerweile, oder? Das ist doch die hat man so das Gefühl, dass halt so, ja. Naja,
ja.
Wie auch immer, viel Spaß. Ja. Ich hoffe, dir wird nicht allzu warm auf dem Kopf.
Ey, ich bin überzeugt, wenn es so sein sollte, dann kommt schon der ein oder andere liebe Spanier direkt mit einem Rasierer an. Also macht euch da keine Sorgen.
Okay, sehr gut. Dann bitte Foto davon direkt. Ja. Gut. Gut. Mach's gut, Michel.
Oder soll man noch eine kurze Wette hier dranhängen, Michel? Beim Etappensieg kommt es ab.
Ah, ich wollte es gerade schon selber fast vorschlagen, aber das ist so scheiße, das kann ich nicht machen. Aber okay, also wenn ich tatsächlich eine Etappe gewinnen sollte, dann ist es okay, dann kommt es ab, ja.
Ja, ey, ganz ehrlich, okay. Natürlich, Junge. Also ich meine, das ja auch.
Das ist wirklich, dann ist es schon auch okay. Ja, dann ist mir auch egal. Also mein Gott. Hauptsache, weißt du, wenn die Etappe auch noch früh ist, dann sind die Haare ja nach der Vuelta schon wieder
nachgewachsen. Aber eine Sache, aber nicht nur ab, sondern Klatze. Mit Klinge.
Was?
Also richtig.
Ah, mit Klinge? Was? Ich habe schon empfindliche Haut, muss man sagen.
Ja, ja, komm, jetzt hör mir auf. Ja, wenn, muss schon ein richtiger Einsatz sein. Mit Klinge.
Nee, mit Klinge, sagen wir mit Philips OneBlade dann am Ende nochmal. Also ich würde sagen, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber ich finde das Ding geil. Und das ist eigentlich wie Klinge. Also falls Leute Probleme mit Nassrasur haben, Leute, Philips OneBlade.
Ja, aber das muss sich schon lohnen. Und weißt, wie schnell das nachwächst? Das nervt dich 2 Tage. Und deine Freundin wird dich deswegen hoffentlich auch nicht verlassen, von daher.
Ja, mach Etappensieg früh, weil dann bis Ende des Rennens wieder Haare.
Ja.
Genau. Also, cool. Viel Spaß. Sonnenschutz nicht vergessen.
Jo. Ciao, ciao und bis bald.
Ciao.